Just quiet quickly, please.
Das ist die Big Show. Das Sorgenkind unter den deutschsprachigen Sportpodcasts auf sportradio360.de. Bescheidene Tonqualität. Immer dieselben Gäste. Überlänge. Kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer 12 Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
Hallo, hier ist Roger Federer.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Hallo, hier ist Fabian Hambisch.
Hallo, hier ist Marc Schiradelli.
Hallo, Sie hören Christoph Daum.
Nichts. Eben. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios. Jetzt.
Ihr hört Sportradio 360.
Hilft ja nichts.
Big Show 667, Sportradio 360. Es liegt eine ganz, ganz große Traurigkeit über dieser Big Show, weil Günter Zapf am Montag verstorben ist. Wir haben das ja schon kurz in unseren Dailies am Montag thematisiert, auch mit Andreas Renner, der Günter viel länger begleitet hat als ich als Kollege. Aber Günther ist eben nicht mehr da. Und Günther, so gern ich ihn immer bei Sportradar 360 zu Gast gehabt habe, noch viel lieber habe ich ihn eben als was eigentlich? Freund ist immer ein ganz, ganz großes Wort. Gibt sicherlich 500 Leute, die bessere Freunde mit Günther waren, als ich es war, und dennoch es hat mich nicht komplett überraschend getroffen, dazu vielleicht gleich mehr. Aber natürlich, ich habe mir jetzt gerade die Hommage angehört, die Nicola zusammengeschnitten hat von ein paar Mitstreitern von Günther. Und die erste Version dieses Tributes an Günther ist nicht gut geworden, weil ich die ganze Zeit geweint habe. Dazu mehr später. Ich bin mal so frei und bin jetzt mal ganz persönlich zu Beginn. Und ich habe Günther kennengelernt, es muss 2013 gewesen sein oder 2012, als Sport 1 FM an den Start gegangen ist. Und damals war ich zu Gast, ich weiß gar nicht, wer die Sendung kommentiert hat. Und es gab die Sofa Quarterback schon, es gab die Big Show schon. Und ich habe da ein bisschen über amerikanischen Sport gesprochen und habe dann irgendwie Tony Fritsch und die Dallas Cowboys erwähnt, und nach mir ist eben Günter Zapf gekommen. Ich hatte zu Günter damals, also ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht, weil mir Wrestling komplett wurscht war, immer noch ist, dass er die Stimme des Wrestlings war, aber ich wusste natürlich den Football-Bezug von Günter. Aber ich dachte, okay, Günther, das ist eine Legende, ja. Denn den frage ich jetzt nicht, ob er in unsere kleine publique Show kommen mag, die damals schon eigentlich nicht publik war, aber irgendwie Günther dachte ich, okay, das ist too much, ja. Warum sollte der da mitmachen? Was jetzt überhaupt nichts gegen die anderen fantastischen Moderatoren ist, die bei uns mitmachen. Aber irgendwie hatte ich den Günther in der Kategorie Legende eingeordnet und ja, schwierig. Aber überhaupt nicht schwierig dann, weil Günther kommt auf mich zu und sagt, ja, Tony Fritsch, erinnern wir uns alle, also ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe das natürlich nur nachgelesen. Günther wird wahrscheinlich die manche Szenen gesehen haben. Und dann frage ich ihn, und ja, wäre es denn denkbar, dass du ab und zu und vielleicht irgendwann mal, und das ab und zu ist sehr, sehr häufig geworden, also Günther war sicherlich der Gast, der am öftesten zu Gast in der Big Show persönlich war, was aber auch einen einfachen Grund hat, abgesehen davon, dass er ein unfassbar netter Kerl war und immer dort ausgeholfen hat, wo Not am Mann war. Er hat einfach in der Nähe gewohnt, nämlich im Olympiapark, mit dem Auto 7 Minuten zu den damaligen David Alaba Studios, die es ja nicht mehr gibt. Und mit dem Auto, das muss unterstrichen werden, mit dem Radl ist er relativ selten gekommen, der Günni. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn er gekommen ist. Wir haben einmal zum Beispiel, hatten wir Besuch von einer Journalistin, Katrin Freiburghaus, die hat einen Artikel geschrieben im Sportjournalist über Sportradar 360, was ist das? Ja, und da ist eben der Günther da gewesen und Andreas Renner. Von Andreas hören wir heute auch noch. Die beiden, wie gesagt, die kennen sich ja schon viel, viel länger, als ich Günther kannte. Und das ist halt einfach immer unkompliziert gewesen mit Günther. Günther war immer dabei, wenn wir im Stadion an der Schleißheimer Straße was gemacht haben. Aber da war ihm persönlich auch noch irgendwie ein Connect. Ja. Wir haben gemeinsam Baseball kommentiert, da ist er mich abholen gekommen, sind wir gemeinsam hingefahren, sind gemeinsam zurückgefahren, eben auch aufgrund der räumlichen Nähe. Einfach extrem nett. Mit Günther habe ich sogar mal Softball kommentiert. Ich kann sagen, ich habe Olympische Spiele kommentiert, Softball bei Eurosport. Aber der größte Gimmick daran ist natürlich, dass ich gemeinsam mit der Legende Günther Zapf kommentiert habe. Baseball, wie gesagt, gemeinsam, aber persönlicher, viel persönlicher ist es dann geworden. Irgendwie war man in Kitzbühel, ich war auch in Kitzbühel, und sagte, komm, lass uns Golf spielen gehen. Und ich kann es ja nicht, Günther kann's. Und wir sind also wirklich buchstäblich durch den ganzen Bezirk Kitzbühel gefahren. Nirgendwo durften wir spielen, weil meine Platzreife schon ewig zurücklag. Und dann sagt Günther, bleib du bitte im Auto sitzen, lass mich das machen. Und dann hat er die freundliche Dame am Frontdesk davon überzeugt, dass ich den Platz nicht kaputt machen werde. Ist mit zwei Badges zurückgekommen. Das war meine letzte Golfrunde, die ich bis dato gespielt habe. Und wenn es meine letzte Golfrunde gewesen sein soll, die ich jemals gespielt habe, dann bin ich total happy damit, weil sie war mit Günther Zapf. Und das war keine ganze Runde, weil ich am 12. Loch keine Bälle mehr gehabt habe, weil ich die links und rechts in die Pampa geschossen und nicht mehr gefunden habe. Aber Günther hat weitergespielt, 18 Löcher. Dann war ich auch eingeladen zu seinem 60. Geburtstag. Ich wusste wirklich nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin, aber da gab es davor ein Golfturnier, das war vor unserer gemeinsamen Runde. Ich habe zum Glück nicht teilgenommen, habe mir diese Peinlichkeit erspart. Aber auch da bei dieser, ich würde nicht mehr finden, wo es war. Es war eine riesengroße Feier, irgendwo zwischen München und Rosenheim. Aber da habe ich eben dann auch, ich habe geahnt, hatte ich es ja, aber auch gesehen, wie groß der Freundeskreis von Günther war. Durch den Abend hat Ralf Exel geführt, der in München auch der Platzsprecher der BMW Open in den letzten Jahren war, zu Ralf gleich mehr. Ja, und Günther, letztes Jahr hat meine Tochter was gebraucht, ging um die Olympischen Spiele für die Schule, ja, ein Dialog, Olympische Spiele, und wäre doch toll, wenn man da jemanden hätte, der bei den Olympischen Spielen dabei war, 1972 in München. Und ich frage Günther, ja, könntest du da vielleicht? Und der Günther in seiner fantastischen Art, ja, da regt mir die Frage schon auf. Ja. Erstens, natürlich kann ich. Und zweitens, damals hat er noch nicht im Olympiapark gewohnt, glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Aber Günther sagt, er hat vom ersten bis zum letzten Tag alles mitbekommen. War ja ein bisschen anders, waren nicht diese Hochsicherheitsspiele. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, wenn es diese Hochsicherheitsspiele gewesen wären, dann wäre das tragische Unglück da, dieses Attentat mit den Israeli, nicht passiert. Aber Günther war eben da, wenn man was gebraucht hat. Das ist eigentlich nochmal der Hinweis auf diese Hommage, das, und auch auf das Gespräch, das Nicola führt mit Heiko, mit Andreas, mit Christian, mit Franz. Das ist halt, Günther war da, wenn man ihn gebraucht hat. Und das ist natürlich umso fürchterlicher, dass ich mich jetzt gar nicht daran erinnern kann, wann ich Günther das letzte Mal persönlich gesehen habe. Ja, und dann Heiko, den das letzte Mal persönlich gesehen beim Super Bowl, und ein, zwei Wochen später schreibe ich Günther, ob er da und da Zeit hat für die Big Show, und dann schreibt er zurück, geht leider nicht. Ist auch vorgekommen, und wenn es halt nicht ging, wusste ich, dass das, ja, ging nicht, aber wenn er Zeit hatte, wusste ich, er ist immer dabei. Ein paar Tage später sagt dann der Anchorman Markus Gaub zu mir, er hat gehört, Günther nimmt jetzt eine Pause bei der Zaun, weil er krank ist. Okay, da haben wir dann beide ein bisschen, oder vielmehr Gaubi hat nachgeforscht, der Markus, und dann hieß es ja Krebs. Ja, und wieder ein paar Wochen später treffe ich dann Ralf Exl, eben jenen Ralf Exl, der bei dieser Geburtstagsfeier da moderiert hat von Günni, treffe ich bei den BMW Open und frage Ralf Günther. Ich hatte dann dem Günther schon geschrieben, als mir Gaupi das gesagt hat, ist nichts zurückgekommen, völlig verständlich. Dann frage ich Ralf, ja Ralf, du, wie geht's dem Günther? Ich weiß nicht, soll ich ihm schreiben? Wahrscheinlich schreiben dem doch die ganze Zeit die Leute und das geht ihm schon total auf die Nerven. Und der Ralf sagt, ja, schreib, da freut er sich, ich habe dem Günther geschrieben. Ist dann keine Reaktion gekommen und überhaupt nicht schlimm, ja, warum auch, ja. Wie gesagt, es hat 150 Leute gegeben, mit denen er besser war als mit mir. Und dann am letzten Sonntag, weil am Samstag schreibt mir der Nikola, wusstest du, dass der Günther krank ist? Und ich sage, ja, wusste ich schon seit ein paar Monaten. Schreibe ich am Sonntag dann wieder mal dem Ralf, ob er mir ein Update geben kann. Ralf schreibt am Sonntag nicht zurück und am Montag in der Früh kommt dann die Nachricht, dass der Günther eben verstorben ist. Und ja, dann ungefähr 10 Minuten später, wo ich die Nachricht habe, schreibt auch der Ralf, ja, es ist furchtbar. Und das ist unendlich traurig. Und das ist es einfach. Es ist unendlich traurig. Wo ich ein bisschen Trost dann auch gefunden habe, war schon am Montagabend, als Andreas Renner dann eben erzählt hat, dass Günther ihm mal gesagt hätte, dass er keinen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet hat, sondern nur Dinge gemacht hat, die ihm Spaß machen. Und da war Football eben ganz vorne, aber das war ihm auch Golf. Aktiv und passiv, das war dann Wrestling. Soweit ich weiß, nur passiv. Und da finde ich dann schon ein bisschen Trost drin. Dass Günther aus seinen 66 Jahren, viel zu kurz natürlich, aber das Beste gemacht hat. So, und jetzt bin ich bei dieser Big Show natürlich vor der Entscheidung gestanden, wie machen wir das jetzt? Fangen wir nur mit Günther an oder teilen wir es ein bisschen auf? 50-50 Entscheidung, ich habe mich dafür entschieden, dass wir Günther in der Mitte der Show würdigen und feiern, dass wir mit Fußball beginnen, aus aktuellem Anlass natürlich die Fußball-Europameisterschaft. Mit Alexei Menüsch, mit Lukas Zara und mit Toni Tomic zwei Teile. Danach Motorsport, Stefan de Weis-Heinrich mit Eddie Milke, zunächst hauptsächlich Motorrad. Und dann Formel 1 mit Stefan Ehlen. Und dann übernimmt Nikola mit Heiko Ohldörp, mit Andreas Renner, mit Christian Schirmer und mit Franz Büchner. Knappe halbe Stunde, um Günther zu feiern. Und dann diese Hommage, die mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Ich vergesse jetzt sicherlich jemanden, der da dabei war, aber Jan Lüdecke, Piet Fink, Jonas Friedrich, Gregor Biernat, Florian Bernberg, Lou Richter, Werner Mayer, der Ex-Präsident der Munich Cowboys, habe ich Piet Fink schon erwähnt. Ja, Leute, die ihn halt kannten, die mit ihm beruflich was zu tun hatten. Also wenn ich jetzt jemanden vergessen haben sollte, sorry. Und danach bringen uns Heiko Ohldörp und Franz Büchner wieder zurück ins richtige Sportleben, weil es geht ja immer weiter. Lassen noch mal ein bisschen die NHL-Saison, vor allem in Stanley Cup Finals, Revue passieren. Tour de France geht los am Wochenende. Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst stimmt uns da ein bisschen drauf ein und hinten raus noch Tennis mit Jörg Almaroth. Und das alles halt in einer ganz, ganz großen Traurigkeit. Pause in der Big Show 667.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Herrschaften, die Big Show 667 also. Die Gruppenphase ist vorüber und wir stellen aber eine neue Gruppe auf. Die Gruppe Kompetenz und Führungsstärke. Und ganz vorne dran ist der Toni Tomic. Guten Morgen von Sky. Servus, Toni.
Guten Morgen.
Dann haben wir von meinem nach wie vor EM-Favoriten, mit dem bestens vertraut, möchte ich sagen. Wie die emotionale Bindung ist, wird er uns gleich sagen. Immer noch nach dieser Vorrunde Alexi Menüsch. Guten Morgen, Alexi. Und wir haben außerdem vom der Standard.at Lukas Zara dabei, der die Österreicher mit dem langen Lasso ein bisschen einfangen wird, wenn dann im Viertelfinale das Aus gegen die Niederlande kommt. Guten Morgen, lieber Lukas.
Hallo, servus.
Ich glaube, der Anstand gebietet es, Toni, dass wir mit den Kroaten beginnen. Ich habe einen kroatischen Schüler, der mir so ein bisschen zeigt, was in den sozialen Netzwerken in Kroatien gerade los ist. Und Der Tenor, den ich da raushöre, ist, ja, wo hat der Schiedsrichter die 8 Minuten Nachspielzeit hergenommen gegen Italien? Und überhaupt, Zlatko Dalic hat ja auch etwas Ähnliches gesagt in der Pressekonferenz. Aber Toni, das kann nicht die einzige Erklärung gewesen sein.
Nee, natürlich nicht. Also das ist jetzt mal nur auf dieses eine Spiel gesehen. Da kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ich war mir während des Spiels nicht sicher, wie lange er nachspielen lassen würde. Es gab ja diesen Elfmeter-Check. Ich habe mir gedacht, okay, so 6 Minuten wird es wahrscheinlich sein. Aber 8 Minuten war natürlich schon weit hergeholt. Es waren zwar auch viele Wechsel dabei. Insofern, ja, nicht ganz nachvollziehbar. Und trotzdem muss man es runterbrechen auf die sportliche Leistung. Und ich glaube nicht, dass Kroatien so wuchtig und so dynamisch der Fußball sie, also so brutal sie der Fußball in dem Italien-Spiel getroffen hat, dass sie es dort verloren haben, sondern man muss letztendlich auch ganz klar konstatieren, wenn du kein einziges Spiel in der Gruppe gewinnst, dann hast du natürlich auch nicht verdient, dann weiterzukommen. Sie haben es ganz klar gegen Albanien liegen lassen, alle anderen haben gegen Albanien gewonnen, insofern. Wenn du dann die 3 Punkte mitnimmst, dann hast du 4 Punkte, dann bist du weiter, ob als Zweiter oder als Dritter. Insofern waren da einige Halbzeiten oder beziehungsweise einige Phasen in den Spielen drin, die nicht gut waren. Sie haben natürlich alles rausgehauen gegen Italien und hätten es sicherlich aufgrund des Spiels alleine gegen Italien verdient gehabt. Auch allein schon die Geschichte, die da zustande gekommen ist mit Luka Modric. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass die Sterne so gut standen wie in den Turnieren zuvor für Kroatien. Wenn du in 2 Spielen in der letzten Minute das Gegentor kassierst, dann ist es einfach sportlicher Natur, weil du es halt einfach besser wegverteidigen musst. Und B, dann vielleicht auch ein bisschen übergeordneter Natur.
Alexi, was mir bei den Kroaten vor allen Dingen auch schon im ersten Spiel gegen Spanien aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie viel du von Kroatien gesehen hast, ich habe jede Minute gesehen, aber gerade gegen Spanien, Kroatien verbinde ich halt immer mit richtig, richtig fieser Abwehrarbeit und das im besten Sinne des Wortes. Ja, also wirklich lästig, nah am Mann dran und gegen Spanien haben sie 2 Tore bekommen, die ich immer noch für relativ unerklärlich halte. Also irgendwas aus der Ferne betrachtet schien da im Gesamtkonstrukt Kroatien nicht gestimmt zu haben, Alexi.
Wenn du mir erlaubst, von mir eine Frage stellen, weil mir ist aufgefallen, wissen wir bei Frankreich, ob man nicht zu lange an dieser Generation hält. War das nicht das Kernproblem, oder war das nicht fatal, dass man immer die gleichen Gesichter sieht seit 10, 12 Jahren und vielleicht an dem Nationaltrainer zu lang festgehalten hat, wie die Franzosen, die Deschamps gerade?
Toni.
Ja, würde ich nicht sagen. Also gut, wenn man jetzt natürlich es am Gesicht Luka Modric aufhängt, dann würde man zwangsläufig drauf kommen. Man hat jetzt von der alten Generation, also wir sprechen jetzt von 6 Jahren zurück, das ist für mich im Fußball jetzt keine große Zeit, hast du letztlich nur noch Modric, Brozovic und Vida, der sich jetzt verabschieden wird nach der WM. Brozovic ist, glaube ich, 30, 31 und Kovacic ist 30. Der war ja damals auf der Bank gesessen. Insofern haben die schon in den letzten 6 Jahren einen relativ großen Umbruch gemacht. Man hat so immer das Gefühl, da sind die gleichen Namen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt in der Gänze sagen, dass sie zu sehr dran festgehalten haben. Also im Mittelfeld ist es natürlich so, dass die 3 die qualitativ besten Spieler sind und deswegen wird auf die natürlich auch dementsprechend gesetzt.
Jetzt hat uns Toni vor der EM gesagt, Alexi, dass das, was den Kroaten ja vielleicht fehlt, ich hoffe, ich zitiere dich und nicht meinen kroatischen Schüler, ich weiß es gar nicht mehr, Toni, aber was halt fehlt, ist vorne jemand wie Mandžukić, der ein richtig guter Neuner ist. Die Franzosen haben das eigentlich, Alexi, und trotzdem funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt hier eine Brücke bauen darf, was heißt, es funktioniert nicht? Ich glaube immer noch, dass Frankreich Europameister wird. Aber irgendwas liegt doch im Argen, wenn die Franzosen mit 2 Toren, von denen 1 der Wöber geschossen hat und von denen das 2. ein Elfmeter war, in die nächste Runde gekommen sind. Was liegt da im Argen, Alexi?
Der Nationaltrainer Didier Deschamps macht dem Sinne falsch, dass er keine Taktik hat, keine Strategie, nicht richtig trainieren lässt und seine einzige Taktik in Anführungszeichen, also meine Beleidigung für das Wort Taktik, einfach Jungs den Ball in Richtung Mbappé und dann macht er es schon alleine und regelt es für uns. Punkt. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Und man weiß, dass Mbappé seit 6 Monaten weniger liefert bei PSG und zwar Mannschaft ist der auch nicht mehr so gut drauf gerade. natürlich durch seine kaputte Nase als noch ein Stück mehr drauf gesetzt, dass er momentan einfach neben der Spur ist. So richtig, auch die Körpersprache. Er da versucht auszustrahlen, wirkt nicht positiv und in dem Sinne, wenn du Giroud, Colomoy, Bang hast, auch Thuram, der lieber als Neuner eingesetzt wird als ein Vögel, dann gibt es schon ein Problem, aber das ist ein bisschen das gleiche wie bei PSG mit Luis Enrique, der hat auch keine klassische Neuner eingesetzt, weil Gonzalo Ramos und Al Colomoni, beide für 180 Millionen geholt vor einem Jahr, sind fast immer auf der Bank gesessen. Und das gleiche macht der schon mit Giroud, mit Colomoni. Und deswegen hat man schon das Gefühl, deswegen was meine Frage an Toni, dass bei Frankreich, wie ein bisschen bei den Deutschen damals mit Jogi Löw bei der WM 2018 und bei der EM 21, dass das einfach der Wettbewerb zu viel ist. Dass der schon einfach am Ende seines Zenits ist, wenn er schon mal erreicht hat überhaupt. Das ist reiner Taktiker. Und dass man einfach zu lange an ihm festhält. Und jetzt kapieren es auch die französischen Medien immer mehr. Deswegen wird die Kritik an seiner Person wirklich massiver in diesen Tagen, vor allem nach der desaströsen Leistung gegen Polen vorgestern.
Lukas, wir beide haben diese Gruppe natürlich besonders genau beobachtet. Die Franzosen in der ersten Halbzeit gegen Österreich, okay, Baumgartner, das Tor kann er machen, aber dann, die haben ein paar Aktionen gehabt, wo ich mir dachte, nur eine Frage der Zeit, bis sie ein Tor schießen. Aber danach, okay, gegen Niederlande haben sie auch noch Chancen gehabt, die sie da nicht reingebracht haben, aber warst du auch ein kleines bisschen überrascht, wie einfach, zwar mit viel Aufwand, aber mit welchen einfachen Mitteln man die Franzosen eigentlich stoppen kann?
Ja, Österreich ist das gelungen mit einer guten Defensive und schon mit Glück. Da gab es die Chance von Mbappé, den weiß er wahrscheinlich selber noch immer nicht, warum er den nicht gemacht hat, einfach neben das Tor geschossen, alleine vor dem Tor. Das war jetzt schon eine super Analyse. Das sind Insights von Alexi, die ich so noch nicht gehört habe oder nicht gekannt habe, dass es da, ja, das französische Team war in den vergangenen Großereignissen dann auch immer wieder gut für interne, ja, Streitigkeiten, die dann im Verlauf eines solchen Turniers aufkommen, wenn nicht alles glatt läuft. Deswegen haben wir uns das jetzt angeschaut. Wir sind da, die Österreicher, ich glaube, das war gut bedingt mit diesem 1-0. Man hat sich da auch noch sogar wirklich ärgern dürfen über den Schiedsrichter, weil da eine Ecke gut 3 Minuten davor nicht gegeben wurde und danach fiel das Tor für Frankreich. Da hat man sich dann auch noch auf den Schiedsrichter.
Schöne kleine Dolchstoßlegende, nehmen wir immer, in jedem Zusammenhang.
einschießen können. Und in Wirklichkeit war das natürlich, war Frankreich da schon das bessere Team. Aber ja, dann, wie das dann verlaufen ist, war natürlich aus österreichischer Sicht großartig. War auch bei den Niederländern, gab es Chancen, auch da gab es eine Situation mit Malen, der auch ziemlich unbedrängt vor dem Tor nicht getroffen hat. Gehört dazu und dann ist alles ganz gut gelaufen. Und die Kritik, die es an Deschamps gibt in Frankreich, die kann ich aus Österreich überhaupt nicht berichten. Ralf Rangnick macht aktuell alles richtig und sich hier in diesem Land sehr, sehr beliebt.
Ja. Ja, wenn sogar Armin Thurnherr im Falter fast eine Eloge auf Rangnick schreibt, ist alles richtig gemacht. Toni, würdest du dennoch mit meiner Einschätzung einhergehen? Frankreich spielt jetzt gegen Belgien. Das haben sich die Belgier auch redlich verdient mit dieser Nichtleistung gegen die Ukraine. Hoffentlich fliegen sie 3-0 raus gegen Frankreich. Sind für dich die Franzosen aus dem engeren Favoritenkreis rausgefallen? Ich habe sie ganz vorne, Toni. Wie schaut das für dich aus?
Ja, ich weiß, dass du sie ganz vorne hast. Wir hatten ja auch schon mal die Sendung vor 2 Wochen, wo wir natürlich die EM so ein bisschen angekündigt haben. Da haben wir uns ja ein bisschen ausgetauscht, wer wessen Favorit ist. Ich finde, Frankreich muss man einfach zwangsläufig auf dem Zettel haben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt flutscht, so wie es sein sollte, aber im Gegensatz zu den Belgiern oder zum Beispiel gerade im Gegensatz zu den Engländern, wo ich finde, in allen 3 Mannschaften herrscht unheimlich große individuelle Qualität, glaube ich, dass Frankreich ja schon allein aufgrund der Turniererfahrung und schon allein aufgrund der defensiven Stabilität die Nase vorn hat gegenüber diesen Mannschaften. Ich bin wirklich entsetzt darüber, was für ein Niveau mittlerweile in einigen Gruppen gespielt wurde. Und wenn man sich zum Beispiel dann Italien, Kroatien anschaut, dass man sagt, okay, dass da eine Mannschaft nach Hause fahren muss und in der Gruppe D und der Gruppe E wird praktisch furchtbarer Fußball fabriziert, dann da kann man natürlich einiges nicht nachvollziehen. Frankreich ist egal, die Qualität der Mannschaft ist dementsprechend so ausgerichtet, selbst wenn du denkst, du nimmst Mbappé aus dem Spiel, glaube ich trotzdem, dass du noch diverse andere Spieler hast, die ein Spiel entscheiden können. Das auf dem Papier würde ich sagen, natürlich auch die Engländer und die Belgier, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Frankreich jetzt gegen Belgien spielen wird. Aber wenn ich mir anschaue, dass vor der EM die Belgier so einen guten Lauf hatten unter Domenico Tedesco und es hieß, die sind super eingespielt, die haben ihre Philosophie, die haben eine Taktik rausgefunden, da passt alles und dann kommen die zur EM und die sind nicht wiederzuerkennen. Insofern würde ich schon sagen, es wird sicherlich ein knappes Spiel, da kann auch alles passieren, denke ich mal, es kann auch ins Elfmeterschießen gehen, aber normalerweise hat Frankreich für mich da die Nase vorne.
Alexe, es gibt ja im amerikanischen Sport den alten Spruch, Defense wins championships. Und ich habe noch keine bessere Defensive gesehen, mit Ausnahme vielleicht von meinem Lieblingsspieler Dayot Upamecano, der hier und da sich einen Blödsinn leistet. Aber die Defensive der Franzosen, die ist doch grandios, oder? Oder siehst du da auch eine Schwachstelle?
Ja, aber das war schon immer der Fall unter Didier Deschamps. So sind die Weltmeister geworden vor 5 Jahren, 6 Jahren. So wurden die Vize-Weltmeister vor 1,5 oder 2,5 mit Corona ist da mal total durcheinander.
Das stimmt.
Die Handschrift von Deschamps, also defensiv stark, aber keine Schönspielerei, keine attraktive Spielweise. Das ist einfach wie die Deutschen in den 80er, 90er Jahren. Und ja, die Defensive hat sich gut präsentiert. Upamecano war bisher auch bärenstark, bis auf seinen Foul, das zum Elfmeter führte gegen Polen, aber ansonsten war er bärenstark, also war der Cousin, der von Bayern München spielt, ganz sicher. Und daneben hat ganz Zeit der Arsenal-Weltklasse geworden ist. Links hinten Theo Hernandez, nach vorne Weltklasse, aber im Defensivbereich Reichsklasse nach wie vor. Rechts hast du Koundé, der lieber in der Mitte spielt, aber der hat sich auch erheblich gesteigert. Also den finde ich ziemlich gut. Und Maignan gehört zu den 3-4 besten Torhütern der Welt. Hat schon längst Hugo Lloris vergessen gemacht. Und im Gegensatz zu Lloris hält er auch einen Elfmeter. Insofern es ist interessant im Hinblick auf die nahe Zukunft. Aber zur Defensive gehören auch die Sechser und die Achter. Rabiot und Kanté haben gut gestartet. Da versteht man nicht in Frankreich, warum Deschamps in diesem bedeutungslosen Spiel gegen Polen beide wieder spielen lässt. Vor allem Kanté, der eine schöpferische Pause benötigt hätte und der herausragend spielt, wird zu mir sagen, ja, das ist klar, der spielt in der besten Liga der Welt, nämlich in Saudi-Arabien seit einem Jahr und deswegen ist er so stark gerade. Aber es ist schon während stark oder sehr beeindruckend, was er gezeigt hat in den ersten 2 Spielen, N'Golo Kanté. Auch Rabiot war sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, im 3. Spiel hat da die Kraft nicht mehr so ganz gereicht bei beiden. Aber wenn beide Top 3 sind wieder am Montag in Düsseldorf, dann sehe ich auch, dass Frankreich im Derby weiterkommt. Das ist übrigens genauso ein Derby vergleichbar wie Deutschland-Österreich. Also ich kann euch denken, dass es bis zum Spiel am Montag Provokation in beiden Lagern geben wird und auch das Spiel wird sehr, sehr heiß und es wird dann sicherlich mit 22 Akteuren zu Ende gespielt werden.
Ich denke mal, immer irgendwann wird bei Lukaku die Pechsträhne aufhören, dann wird der Knoten platzen. Wir machen gleich eine Pause. Alexi hat noch ein paar Minuten Zeit, aber bevor wir diese Pause machen, Lukas, wir müssen, wir dürfen, wir sollen die Österreicher loben. Ich hätte also gegen Holland 2-mal einen Ausgleich hingenommen, dann schießt Sabitzer dieses wirklich sehr bemerkenswerte Tor. Ich weiß gar nicht, mein Sockel steht schon, mein lebensgroßes Ralf Rangnick-Denkmal wird auch erbaut. Ich weiß nicht, wie nah du dran bist an der Mannschaft. Ich war ja in Österreich, als sie gegen Polen 3-1 gewonnen haben. Ich neige nicht zum Ausflippen, ich habe mich sehr gefreut. Ich finde auch, selbst wenn sie gegen die Türkei verlieren sollten, ich bin happy jetzt schon, wie es gelaufen ist. Aber du bist da näher dran. Wie ist der Vibe, Lukas? Wie ist der Vibe?
Naja, der Vibe ist, dass dieses Nationalteam Spaß macht, dem Land Freude bereitet. Und das war schon lange nicht mehr so, wie es jetzt ist. Ich würde sogar sagen, seitdem ich auf der Welt bin, habe ich nicht so viel Freude wahrgenommen.
Jahrgang 2014.
Ein Nationalteam.
Lukas Sarah, Jahrgang 2014.
Ja, nicht ganz. Aber ja, es ist toll. Es ist es ist natürlich ein Spektakel. Es tut sich was auf dem Fußballfeld, wenn ein Team von Ralf Rangnick spielt. Im Gegensatz zu Toni hat das ja vorher gesagt. Im Gegensatz zu manch anderen Gruppen und manch anderen Teams bei dieser Europameisterschaft. Diese Balljagd, die Rangnick da von seinen Spielern verlangt nach Ballverlust, das taugt den Spielern ja auch selber. Sabitzer nach dem Spiel gegen Niederlande sitzt er da bei der Pressekonferenz noch und sagt, ja, früher haben wir das nicht gespielt oder nicht, so ein bisschen angedeutet nicht spielen dürfen, ja, dieses Pressing, und jetzt machen wir das deutlicher, und das taugt allen. Deswegen ist es auch voll okay, dass Baumgartner und Leimer mal auf der Bank sitzen gegen Niederlande, weil dann kommen halt Romano Schmid rein, Patrick Wimmer ist da dabei, Florian Grillitsch nach zwei durchwachsenen Spielen und frühen Auswechslungen auf der Sechs neben Seiwald. Dann grandioses Match, dann hat er diesen Ballverlust kurz nach Wiederanpfiff und gibt dann aber den Assist auf Romano Schmid, weil er eben doch auch wieder diese Räume besetzt mit dem Riecher, wo es gefährlich werden könnte. Also die sind super aufeinander eingestellt, und man hat Ralf Rangnick jetzt da Zeit gegeben und sehr viele Kompetenzen natürlich. Beim ÖFB können Sie, das kann ich euch sagen, Ihr Glück, glaube ich, noch immer nicht fassen, dass der dazu gesagt hat, ja, damals, dass Sie den an, dass das Timing so super gepasst hat bei Manchester United, wo er irgendwie dann den Gedanken hatte, ja, was mache ich eigentlich als nächstes? Warum eigentlich nicht? Österreich, hey, gefällt mir und könnte doch Spaß machen. Ich glaube, dem macht es auch irrsinnig Spaß. Und der Spiegel hat dann, glaube ich, geschrieben, für diesen Glücksmoment hat er dem FC Bayern abgesagt, für diesen Glücksmoment gegen die Niederlande und diesen Sieg. Wie du sagst, dieser Pessimismus, der ist noch nicht aus der Bevölkerung draußen. Ja, also es gibt schon viele, die sagen, naja, und jetzt verlieren wir vielleicht gegen die Türkei. Du sagst das ja auch, Jens. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, und es werden sich sehr viele Leute dieses Match anschauen am Dienstag.
Wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, woher kommt eigentlich dieser Pessimismus, / Defetismus, auch gerade bei, wollte das eigentlich an die Frage an Jens weitergeben. Ist das eher was gewachsen über die Jahre hinweg? Weil ich finde, man hat überhaupt gar keinen Grund, jetzt pessimistisch zu sein.
Nein, genau. Du sagst es. Ja, entschuldige, Alexi. Sorry.
Eine Taktik bei den Österreichern. Die wissen.
Die Stapeln ja. Hoch gewinnen, meinst du?
Man könnte ja sagen, hey, Türkei haben wir, da muss ich aufpassen, sorry, das kommt nicht gut an, hat Österreich vor kurzem noch 6-1 geschlagen. Das könnte man ja orten als, gutes Zeichen, aber das ist in einem Österreicher drin, dass er sich dann sagt, ah weh, aber ja, da hat's geklappt, aber beim nächsten Mal passiert das ja nicht noch einmal. Das ist einfach vielleicht drin, vielleicht ist es Tiefstapeln oder vielleicht ist es wirklich Taktik. Ja? Wir erfahren es dann erst im Verlauf des Turniers vielleicht.
Also ihr seid auch schon auch im Klaren, dass der Weg auf der rechten Seite durchaus so sein kann, dass er Österreich ins Finale spielen kann, ne?
Ja, dann haben sich Leute schon wieder geärgert gestern, dass dann doch Niederlande da gesetzt ist gegen Rumänien und dass der Viertelfinalgegner ist. Aber noch einmal die Niederlande, noch einmal in Berlin im Viertelfinale, ja, schaue ich mir gerne an.
Ja, und ich würde bitte Rumänien nicht unterschätzen wollen. Die haben mir echt gut gefallen, auch gegen Belgien, das Spiel, das sie verloren haben. Werden wir mal sehen. Ich bin komplett bei Lukas, weil dieses 6-1 ist sehr, sehr glücklich zustande gekommen, auch wenn das Ergebnis natürlich immens hoch war. Und deshalb ein klein bisschen Defetismus. Pause, wir haben noch ein paar Minuten mit Alexi, hoffentlich nur ein paar mehr mit Lukas und mit Toni. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Mit Alexi Menisch, mit Toni Tomic, mit Lukas Zara und Alexi, bevor du uns gleich verlassen musst, hätte ich schon gern ein paar Gedanken von dir zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Toni Kroos spricht schon wieder von Schwarz-Weiß-Berichterstattung. Ich bin alt genug, mich an die ganze Dänemark-Situation 1992 zu erinnern. Da weiß ich noch, da war ich, habe ich eine Croupier-Ausbildung in Wien gemacht und wir waren beim Qualifikationsspiel Österreich gegen Dänemark im Praterstadion. Außer uns waren noch 12 Leute da. Österreich hat, glaube ich, 0-3 verloren gegen Dänemark. Dänemark hat nicht die Gruppe gewonnen, ist dann nachgerückt für Jugoslawien. Gegen Jugoslawien waren wir auch dort, da haben wir 0-2 verloren oder 1-3. Aber ich sehe nicht, und Andreas Renner wird mir die Ohren langziehen, ich sehe nicht, wie diese dänische Mannschaft gegen Deutschland mehr als ein Tor schießen kann. Und ein Tor schießen die Deutschen immer. Wie siehst du dieses Spiel am Samstagabend der deutschen Mannschaft, Alexi?
Ja, also ich war nach dem Spiel gegen England erwähnen, die richtig gut gespielt hatten, aber erst ab dem 0-1 durch Harry Kane. Danach haben sie sich gesteigert, weil auch die Engländer die steigern lassen hat. Ich habe die gestern gesehen, war vorgestern in der Allianz Arena gegen Serbien und das war auch genau wie Belgien, Ukraine. Das war, wie der Franz sagen würde, Untergießen gegen Obergießen. Das war gar nichts, eine reine Leistung. Højlund, der, glaube ich, 90 Millionen Euro gekostet hat, hat auch nichts gezeigt noch bei diesem Turnier. Natürlich kann er jederzeit aufwachen, aber bei den Dänen fällt auch, weil ich weiß, Geld gesperrt für Jumland, der das schöne Tor gegen England erzielt hatte, das, dieser Fernschuss. Und das wird schwer zu kompensieren sein. Deutschland sollte ausscheiden, dann ist eine riesige Niederlage am deutschen Fußball wieder. Das mir, das Einzige, was mir Angst macht, ist Deutschland und nicht Dänemark, weil der Herr Nagelsmann hat sich natürlich zu seiner Zeit bei Bayern München 0,0 verändert und wagt immer komische Sachen in puncto Taktik, wie jetzt wieder gegen die Schweiz war, hat es zwar gelungen mit dem späten Ausgleich, aber so ein Spiel mit 5-6 Stürmern beendet, dann bei einer EM, dann macht das schon Angst und ich traue ihm wieder zu, dass er wieder so ein Experiment wagt, entweder gegen die Dänen oder im Viertelfinale dann, um wieder zu zeigen, dass er der Größte der Welt ist, was er bei weitem nicht ist. Und das könnte fatal sein für Deutschland. Aber rein spielerisch, rein vom Potenzial, von der Kadergestaltung beider Nationen ist Deutschland gegen Dänemark der Haushohe Favorit.
Toni, do you agree? Ja, Toni, die Deutschen. Deutschen und Julian Nagelsmann vor allen Dingen. Bitte.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland haushoher Favorit ist. Ich finde, nach den Darbietungen, die sich dementsprechend auch in der Stärke der Gegner gesteigert haben, haben wir dann im letzten Spiel gegen die Schweizer gesehen, dass Deutschland durchaus auch weiterhin seine Probleme hat im Spiel nach vorne und vor allem auch im Spiel nach hinten. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht angetan vom Spiel der Dänen, das habe ich auch vorhin schon gesagt, Gruppe D und Gruppe E, das war für mich ehrlich gesagt ein dilettantischer Fußball, den ich gesehen habe. Die Dänen sind zwar individuell sicherlich auch ordentlich besetzt, haben sicherlich auch Leader in ihrer Mannschaft, aber ich denke, das könnte schon ein enges Spiel werden. Ich denke schon, dass es Deutschland gewinnen wird. Ich sehe da schon durchaus Vorteile bei Deutschland. Aber ich finde nicht, dass die Mannschaft so stabil daherkommt, wie man jetzt am Anfang angenommen hat, als sie 5-1 gegen Schottland gewonnen, als sie 2-0 gegen Ungarn gewonnen haben. Was ich gut finde, ist, dass Julian Nagelsmann im richtigen Moment die richtigen Züge auch von der Bank tätigt. Also sprich, die Einwechslungen gegen die Schweiz haben durchaus Früchte getragen. Insofern glaube ich schon, dass es ein Trainer ist, der es ganz gut liest. Ob er es jetzt liest, ob seine Co-Trainer sind, mag jetzt dahingestellt sein. Aber ich erwarte eigentlich schon, dass Deutschland Dänemark schlägt im Achtelfinale.
Alexi, möchtest du da noch was sagen, bevor wir dich verabschieden? Liest Julian Nagelsmann das Spiel gut und muss Niklas Füllkrug von Beginn an spielen? Zwei Fragen in einem.
Die erste habe ich schon beantwortet. Die zweite würde ich natürlich Niklas Füllkrug anstelle von Kai Havertz, der Phantom hat, spielen lassen, weil auch schon bei so einem Spiel auch einen richtigen Nummer 9, ein Brecher. Da würde ich schon Füllkrug von Beginn an spielen lassen. Havertz raus und ansonsten glaube ich wohl, ja, und Rüdiger sollen, also teils gesperrt, ja. Rüdiger könnte Ausfall gegen den, wenn man sieht, welche Leistung sie beide gebracht haben gegen die Schweiz, dann können schon die Herren Koch und Schröder eine Chance bekommen. Klar, wir haben dann im Viertelfinale, sollte Deutschland weiterkommen, klar, und Rüdiger wieder gesetzt sein, aber er macht dieses innenverteidiger Duo durch die Langsamkeit und fehlende Automatismen schon ein bisschen Angst. Und ich wollte nur diese Diskussion beenden zu Österreich, weil für mich ist Österreich auch da, der Favorit, die Türken, die mir nicht gut gefallen haben, auch jetzt dann gegen 10 Tschechen, was das ganze Spiel. Und wenn da Österreich ausscheidet, wäre das schon eine sehr große Enttäuschung. Da muss schon das Viertelfinale her, was mich natürlich ärgert, aber ich denke auch das gesamte österreichische Volk, dass man wieder auf Holland so früh treffen würde, also innerhalb von 10 Tagen wieder, verstehe ich nicht ganz, was die das Modus soll, aber das ist halt so, glaube ich, der beste Situation, dass man das so früh, ist schon sehr, sehr schade.
Ja, das werden wir dann schauen. Lass uns zuerst mal gegen die Türkei spielen, ohne Hakan Çalhanoğlu, was schon mal das ist mal ein kleiner Bonus für uns. Alexi, danke herzlich. Bleiben aber noch ein kleines bisschen dabei bei dieser Europameisterschaft, natürlich, denn letzte Woche, Lukas, hatten wir Sven Heist am Start und der Sven hat damals noch nicht wissen, dass Georgien in das Achtelfinale aufsteigen wird, hat der Sven gesagt, dass diese Erweiterung auf 24 Nationen bei dieser Europameisterschaft endlich mal richtig Früchte trägt, weil abgesehen von den von Toni angesprochenen Gruppen D und E, es gibt ja auch lässigen Fußball. Und ob die Georgier jetzt lässigen Fußball spielen, das sei dahingestellt, aber die spielen so leidenschaftlichen Fußball, dass ich mich gestern richtig gefreut habe, dass die ins Achtelfinale eingezogen sind. Als Spanien-Fan habe ich auch nichts dagegen, dass sie jetzt gegen Spanien rausfliegen werden. Aber hast du dieses Gefühl auch, dass es halt doch ein paar Nationen gibt, die 1B-Nation sind? Also ist klar, dass die meisten von uns, ich nicht, aber die meisten von uns vielleicht mit ihrem Geburtsland das meiste verbinden. Aber so die 1B-Nation, Georgien, Schottland, es gibt doch einige Mannschaften, die richtig Spaß machen. Oder die Fans.
Ja, ich muss nur sagen, es ist, glaube ich, die Gruppe C und E, die euch nicht gefällt, zu Recht, weil die Gruppe D ist die mit Österreich.
Nein, die war ja, großartig,
die war die lasse ich mir nicht schlecht reden.
Oh ja, stimmt, das ist C und E, ja, du hast vollkommen recht. Verwechselt, und,
war auch vom Spielplan her nicht ganz logisch, aber weil die glaube ich, dazwischen gespielt haben. Ich glaube, mit Georgien, liegt natürlich auch darin, dass es dort an der politischen Lage liegt, dass man mit diesem Land noch mehr sympathisiert. Natürlich damit, dass Georgien der sicher krasseste Außenseiter von allen 24 Teams war. Jetzt kann man schon sagen, dieser Weg in der Qualifikation über diese Nations League und über diese Playoffs, dass dann eben wirklich so ein Hinterbänkler sich da auch qualifiziert, macht sich jetzt bezahlt, weil man hätte ja davor sagen können, ja, macht wirklich Sinn, da aus dem Pfad, aus der Liga C oder da noch ein oder Liga D ist es sogar, dass man da noch ein Playoff macht, dann ich finde schon, hat man jetzt auch gesehen, die sind ja, es ist ja wirklich jedes Team, das da dabei ist, konkurrenzfähig. Sieht man jetzt an Georgien, dass die ins Achtelfinale kommen, die freuen sich an Haxen aus, sage ich jetzt einmal. Aber schon allein die Qualifikation war ein riesen Erfolg. Deswegen finde ich finde es immer lustig, ja. Diese 24 Teams bei der EM, ich finde das schon cool. Also ich red mir da natürlich leicht aus österreichischer Sicht. Ich weiß nicht, ob das so easy wäre, dass Österreich jedes Mal dabei wäre mit 16 Teams. Jetzt läuft es sehr gut. Es macht natürlich dann mehr Spaß, wenn dein Land auch dabei ist. Und da erreichst natürlich mehr Märkte und so weiter, dass du dann mit dem Modus Probleme kriegst, dass Ungarn da, was waren es jetzt, 4 Tage warten muss und dann doch auch heimfahren muss. Das ist natürlich bitter. Dass dann auch wieder, wie Alexi schon gesagt hat, im Viertelfinale schon Österreich wieder gegen die Niederlande treffen könnte, ist bitter, aber das geht halt rechnerisch nicht anders aus. Ja, das ist halt, einmal passiert das dann, dass schon im Viertelfinale wieder Gruppengegner direkt aufeinander treffen können, wenn du da 4 noch mitnimmst. So ist es. Aber mir taugt's und ja, wie du sagst, man kann sich da so ein zweites Sympathie-Team raussuchen. Das ist bei Georgien ganz sicher der Fall. Die schreiben da schon eine schöne Geschichte bei dieser EM.
Toni, wem traust du von den Mannschaften, die bislang spielerisch vor allen Dingen enttäuscht haben? Die Belgier haben wir schon ein bisschen angesprochen, die Franzosen. Wem traust du die größte Steigerung zu? A und B, also mein Herz schlägt für Spanien. Ich glaube nicht, dass Österreich Europameister werden kann, deshalb nehme ich Spanien, weil ich die auch mag. Aber ich fürchte, dass die Spanier jetzt so sehr gelobt wurden, dass sie spätestens im Viertelfinale dann oder ab dem Viertelfinale enttäuschen werden. A, wem traust du die größte Steigerung zu? Und B, ist das das Katastrophenpotenzial für die Spanier jetzt besonders hoch?
Also auf dem auf der einen Seite des Turnierbaums, wenn du schon sagst, dann traue ich den Franzosen die größte Steigerung zu. Denke, dass es darauf hinauslaufen wird, von dem bisher zumindest Gezeigten, dass vermutlich Frankreich gegen Spanien im Halbfinale spielen wird. Spanien wird sich auf alle Fälle durchsetzen. Ich sehe Spanien auch wirklich bis zum Finale vorne, weil ich glaube nicht, dass die ihre Pace und dass sie jetzt ihren Rhythmus verlieren. Die sind drin, die waren von Anfang an sofort drin. Du kannst als Mannschaft, das musste jetzt mit dem Teufel zugehen, dass sich jemand hinstellt und zwei Busse parkt vor dem 16er, dass es 0-0 aufgeht und dass du ein paar Elfmeterschießen dann rausfliegst. Aber die Spanier haben wirklich von allen Mannschaften, und da muss ich auch echt sagen, mit leichten Abstrichen Österreich für mich total überzeugt. Und ich sehe es auch wirklich nicht weit hergeholt, dass Spanien auch gegen Österreich das Finale bestreiten könnte, wenn man jetzt auf den anderen Turnierbaum sieht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich die Italiener großartig steigern, denn die haben extreme Probleme, das System Spalletti umzusetzen. Das sind auch noch viele junge Kerle, die dann auch, man hat gesehen, vielleicht sogar ein bisschen auch schockiert sind, wenn sie mal in Rückstand geraten. Insofern sehe ich auf der anderen Seite, auf der Österreich spielt, jetzt keine Mannschaft, die sich jetzt nochmal großartig steigern könnte. Insofern, ja, auf der einen Seite Frankreich, ja, und wer dann auf der anderen Seite ins Halbfinale kommt, das ist natürlich jetzt die Frage, aber für mich weiterhin, und das sage ich jetzt nicht nur, weil zwei Österreicher jetzt in der Runde sitzen, ist für mich Österreich gerade mit dem Flow, in dem sie drin sind, einfach absoluter Favorit, auch ins Finale zu kommen.
Lukas, welche Mannschaft kann noch echt zulegen? Ich habe bei Toni, vielleicht habe ich es auch überhört, aber ich habe von den Engländern nichts gehört. Ich habe schon den Eindruck, ich meine, die haben so viele gute Spieler. Vielleicht revoltieren die auch. Vielleicht übernimmt Thomas Tuchel vor dem Viertelfinale schon und impft den Engländern Selbstvertrauen ein. Also für mich sind die Engländer schon auch eine Mannschaft, wo ich sage, das kann ja nicht sein, dass die so schlecht spielen.
Ja, Vor einer halben Stunde habe ich nachgeschaut, der Guardian schreibt, dass der Bellingham jetzt mal raus gehört, weil das funktioniert so nicht. Es braucht quasi frischen Wind. Ich beobachte das mit sehr viel Interesse, wie da auf die Engländer auch eingaut wird. Wer sich noch steigern kann, ist eine gute Frage, ja. Die Franzosen, wie der Toni gesagt hat, ja, ich habe jetzt gerade den Turnierbaum auch vor mir. Die Italiener, da hast du gesagt, Toni, dass das nicht funktionieren wird. Ich weiß nicht, weil ist jetzt eine reine Gefühlssache vielleicht sogar, aber so ein Moment, wo man knapp nochmal den Turnaround schafft, finde ich, kann schon etwas bewirken, auch vielleicht mit der Schweiz. Vielleicht läuft das ganz gut und dann wäre England im Viertelfinale ein Gegner.
Wenn die weiterkommen gegen die Slowakei.
Genau, ja. Na, aber warum nicht? Ich sehe da schon auch die Möglichkeit, dass Italien im Finale steht, aber dann müssten sie an die Österreicher vorbei und das wollen wir ja dann doch nicht.
Das halten wir für schlicht unmöglich. So. Also, wir werden dann in Wochenfrist mal schauen, wie weit wir daneben gelegen sind mit unseren Prognosen. Aber ich kann natürlich Toni jetzt nicht aus dieser Show entlassen, ohne zu fragen, wie es ihm dabei geht, dass der BVB ganz offensichtlich den VfB leer kauft. Toni.
Gut, das müsste so natürlich einen Bayern-Fan fragen, denn die Bayern wissen natürlich am besten, wie man gewisse Konkurrenten in der Bundesliga schwächt und leer kauft. Das hinterlässt in Stuttgart natürlich einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Aber es hat jetzt auch gar nicht so viel mit dem BVB zu tun, sondern dass die Jungs, als es ihnen nicht gut ging, beziehungsweise als sie eine schwächere Phase hatten, als keiner von ihnen irgendwie etwas wollte, zum VfB gekommen sind und sie eigentlich mit dem VfB oder durch den VfB erst dort stehen, wo sie stehen. Also sprich Waldemar Anton, der jetzt aufgrund seiner Leistungen in einem funktionierenden System in der Nationalmannschaft steht, im Kader steht und auch Serhou Guirassy, der eigentlich unter Ferner Liefen war, bevor er zum VfB Stuttgart kam. Das war sicherlich ein ansprechender Stürmer und er hatte sicherlich auch seine Stärken, aber insofern ist er ja erst durch die Saison, die jetzt absolviert wurde unter Sebastian Hoeneß, zu dem geworden, was er ist. Ne? Also ein richtiger Torjäger, der praktisch jede Halbchance zu einem Tor machen kann. Insofern, es gibt natürlich da, man könnte jetzt einige Schuldige finden. Ne? Man könnte natürlich sagen, wer von den Verantwortlichen ihnen eine Ausstiegsklausel reingeschrieben hat oder wer nicht. Aber das ist natürlich auch die Frage, ob die andere Partei es unbedingt so wollte, dass es eine Bedingung war im Vertrag. Letztendlich geht es nur darum, dass es einfach wieder zeigt, wie die Spieler geleitet sind. Ich weiß zwar, viele Jahre der Karriere sind natürlich nicht mehr vor ihnen, aber wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwo anders besser zu verdienen, dann sind sie sofort weg. Und das ist dann halt immer wieder dann die Frage an den Charakter der Spieler. Bleibst du jetzt bei einem Verein? Findest du es gut? Also Xabi Alonso hat es bewiesen, er hätte natürlich auch weggehen können, hatte lukrative Angebote, hat aber gesagt, nein, ich bleibe da. Das wäre zum Beispiel ein anderer Fall. Steven Gerrard hat es damals auch gemacht. Hat gesagt, ich bleibe bei meinem Verein. Gut, da ist natürlich nochmal die Verbindung eine andere. Aber gerade in dem Fall, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein Projekt auf die Gleise gebracht und man verlässt dann an der nächsten Station sofort den Zug, das hat schon einen ziemlich faden Beigeschmack.
Ja, und ich glaube, Guirassy, da ist schon auch viel, viel Gutes zusammengelaufen. Also wenn Dortmund wirklich diesen Tausch anbieten würde, Füllkrug gegen Guirassy im VfB, dann nehme ich als VfB den Füllkrug. Ich weiß nicht, ob Füllkrug in Stuttgart überhaupt spielen möchte, aber ja.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es der bessere Tausch für den BVB ist, ehrlich gesagt. Also
ja, sage ich.
Klar, ist alles super gelaufen, aber ja. Es muss ja nicht bedeuten, dass Guirassy jetzt beim BVB sofort auf einen knipst und dass er funktioniert.
Ja. Und so haben wir es doch geschafft, die Bundesliga auch ein bisschen rein zu bekommen und den großartigen Otar Kitteschwili, den Spieler der Saison, das hat Wolf Fuß gestern übrigens vergessen im Kommentar. Wolf, ich weiß, das war keine böse Absicht, dass Otar Kitteschwili nicht nur Doublesieger mit Sturm geworden ist, sondern auch zum Spieler der Saison gewählt. Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank. Toni, danke schön. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 667.
Grüße, Harim Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 667 geht weiter mit der Motorsport und sie tut dieses zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich scharre mit den Hufen dabei sein zu dürfen bei den nächsten 666 Sendungen, lieber Jens.
Ja, der Start ist gemacht und ebenfalls mit dabei Eddie Mielke. Hi Eddie.
Ja, servus. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie Stefan, aber macht immer Spaß, ist immer nett.
Ja, ja.
Und von daher bin ich auch in Zukunft hoffentlich am Start.
Ja, selbstredend. Wenn wir es dürfen, dich anzurufen, machen wir das weiterhin gerne, auch bei The Voice. Und The Voice, lass uns mit einem Thema beginnen, das ihr beide letzte Woche angeschnitten habt. Es gab bei der Frauenmotorrad-WM einen fürchterlichen Sturz. Ich glaube, du hast mir zugerufen, man darf ein kleines bisschen Entwarnung geben.
Ja, das darf man in der Tat. Wir haben ja über die Frauen-WM gesprochen, dass es toll ist, dass es die gibt und dass es tollen Sport gegeben hat und dass die Ersten sowieso, das wussten wir aber schon von ihren Starts, zum Beispiel in der Supersport, einige davon ja wie die Lucy Michel auch schon in der IDM beim Eddie gefahren, die können das. Dass man jetzt versucht hat, aus unterschiedlichsten Herren Ländern aus allen Teilen der Welt Fahrerinnen zu holen, da hatte man so ein bisschen die Befürchtung, dass da einige vielleicht überfordert sein könnten. Das scheint auch zumindest beim ersten Rennwochenende so gewesen zu sein, aber aus Erfahrung wird sich das alles ein bisschen zusammenschieben. Eine Norwegerin hat einen sehr schweren Unfall die ist jetzt Gott sei Dank aus dem Koma draußen, ist inzwischen auch tatsächlich nach Hause geflogen worden. Und die Familie hat gestern verkündet, dass sie aus dem Koma draußen ist und dass die Anzeichen sehr gut sind, dass sie komplett wird genesen können. Es wird ein langer Reha-Prozess werden, das ist klar, aber das sind jetzt ein paar positive Nachrichten, Und letzte Woche sah es da ja doch noch ein bisschen düsterer aus.
Ja, The Voice hat die IDM angesprochen. Eddie, wir erinnern uns, vergangene Woche haben wir dich erwischt auf dem Weg nach Most. Ich glaube, von der Spannung her hat dieses Wochenende nichts zu wünschen übrig gelassen. Gib uns vielleicht einen Amuse-Gueule, wie es denn war.
Also es war richtig, richtig gut, bei guten Bedingungen. Most ist ja mittlerweile auch eine World Superbike-WM-Strecke. Das heißt, man hat den Most auch sehr viel an der Infrastruktur gemacht. Also die Rahmenbedingungen passten schon mal. Ja, und das, was die Jungs aus der IDM geboten haben, inklusive meines Sky-Experten Florian Alt, das war in der Superbike-Kategorie allererste Sahne. Also es war in allen Klassen toller, toller Rennsport. Stefan Bradl war zu Gast, Sandro Cortese ist ja sowieso immer da, Lukas Tudovic ist auch da, weil er KTM Junior Cup Riding Coach ist. Also viel, viel Prominenz und man sollte sich das einfach mal angucken. Also einfach auf YouTube gehen, IDM anklicken und dann einfach mal das Real Life zum Beispiel vom zweiten Superbike-Rennen sich angucken. Das war eine Millimeterentscheidung dann am Ende zwischen Florian Alt, der seinen ersten Saisonsieg geholt hat als Titelverteidiger auf der Holzhauer Honda, und dem dreifachen IDM-Champion Ilja Michalczyk, allesamt ja auch Jungs, die in der Langstrecken-WM eine große Rolle spielen. Das war wirklich toll. Also für eine nationale Serie kann ich nur sagen, ist die IDM auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allen Dingen sportlich, was die Jungs da auf der Strecke bieten, ist Rennsport vom Allerfeinsten. Und das nächste IDM-Rennen ist in 3 Wochen, glaube ich, ist dann das Saison-Highlight auf der ältesten Naturrennstrecke in Deutschland. Das ist das Schleizer Dreieck. Und da kann ich nur jeden herzlich zu einladen, da mal vorbeizukommen. IDM kann richtig was.
Ich glaube, da bin ich schon mal im Stau gestanden. Kann mich aber auch irren. So, The Voice, wenn wir auf 2 Rädern bleiben, es geht drunter und drüber in der MotoGP, was den Fahrermarkt anbelangt. Mhm. Jetzt hat es einen Schützling von Valentino Rossi erwischt, hat es ihn gut erwischt. Was ist passiert mit Marco Bezzecchi?
Ja, letztes Jahr war er WM-Dritter, hat Grand Prix gewonnen bei der VR46-Mannschaft, also auf Vorjahres-Ducati. Mit der Ducati aus dem Vorjahr jetzt, 2024, kommt er, wie eine Menge andere Piloten, nicht so gut zurecht. Die scheint tückischer, schwieriger zu sein und er hat kein so wirklich brillantes Jahr. Er wird jetzt auch die Valentino Rossi-Truppe verlassen und wird zu Aprilia gehen. Und die wollen es jetzt offensichtlich wirklich wissen, denn die stellen sich komplett neu auf, haben neue Fahrer. Und ich glaube tatsächlich, dass die jetzt auch sagen, wir sparen auch nicht mehr. Wir holen uns wirklich gute Leute, weil wir technisch auch besser geworden sind. Um das dann umzusetzen, brauchen wir auch Weltklasse-Fahrer, die halt dann auch ein bisschen was kosten. Klar ist, dass der Fahrermarkt sehr früh in Bewegung gegangen ist. Wir hatten aber auch 16 Piloten tatsächlich, die Ende 2024 ohne Vertrag dargestanden sind. Die Verträge sind ausgelaufen. Insofern war klar, es wird das Fahrerkarussell, die Reise nach Jerusalem wird sehr früh in diesem Jahr beginnen. Ähnlich ja wie in der Formel 1 auch. Und ähnlich wie in der Formel 1 gab es ja auch Riesenüberraschungen. Zum Beispiel eben Marc Marquez jetzt im nächsten Jahr als Werksfahrer bei Ducati. Aber Ducati, man muss es sagen, verlieren schon ein paar von den wirklich guten Piloten, die auch Grand Prix in der Königsklasse schon gewonnen haben. Also es findet wirklich eine enorme Verschiebung statt, macht allerdings, Eddie, glaube ich, sehr viel Vorfreude schon auf das kommende Jahr. Denn da werden wahnsinnig viele Fragen zu beantworten sein. Geht in diesem Fall zum Beispiel auch die Rechnung von Aprilia auf?
Ja, zum Beispiel, das ist ja wirklich ein bisschen Risiko, wenn man 2 Werksfahrer direkt mal austauscht. Beim Trackhouse Racing Team ist die Fahrerfrage auch noch völlig offen. 11 von 22 Motorrädern sind vergeben für nächstes Jahr mit vielen, vielen Überraschungen. Du hast es gesagt. Ja, und da mischt sich dann jetzt noch ein Name ein, der gerade in der World Superbike für Furore sorgt, nämlich Toprak Razatoglu, Schützling von Kenan Sofuoglu. Das hätte kein Mensch gedacht, dass der so schnell, so gut klarkommt mit der BMW. Mhm. Aber der zeigt seine fahrerische Klasse. Ich zitiere einmal den ehemaligen MotoGP-Fahrer Marco Melandri aus der letzten Woche aus einem Interview, der sagt, Toprak Razatoglu hat ein besseres Gefühl fürs Motorrad als Marc Marquez oder Casey Stoner. Und Marco Melandri ist jemand, der Ahnung hat. Und jetzt ist verkündet worden von Kenan Sofuoglu, den mehrfachen Supersport-Weltmeister, der ja der Manager auch von Toprak ist, dass, wenn man so weitermacht mit der BMW und wirklich den Superbike-Titel holt, dass man dann nächstes Jahr schon MotoGP fahren möchte, denn Toprak ist schon 27, hat also eigentlich keine Zeit zu verlieren. Das heißt, da kommt auch noch jemand von außerhalb aufs Trapez. Und wenn ich Teammanager wäre von Team XY, ich war zu Gast bei der World Superbike in Assen und habe mir mal direkt auf der Service Watch stehend die Qualitäten von Toprak mit bloßem Auge angeguckt. Der Typ ist unglaublich und der muss in die MotoGP. Also da kommt jetzt von außen tatsächlich auch nochmal eine Duftmarke rein, mit der man so gar nicht gerechnet hat, weil eigentlich alle davon ausgegangen sind, okay, der hat sowieso einen wasserdichten Zwei-Jahres-Vertrag mit BMW, will aber jetzt wohl offensichtlich vorzeitig in die MotoGP. Ja, und das kommt auch noch dazu. Also das wird unterhaltsam. Ich freue mich auf jeden Fall richtig mal auf die nächsten beiden Wochenenden. Denn Assen ist ja so ein bisschen für mich als Bremer sowas Ähnliches wie mein Heimrennen. Nur 160 Kilometer von hier, obwohl ich es aus dem Studio in München begleiten werde. Ja, und dann sind wir endlich mal mit der gesamten Sky-Mannschaft am Sachsenring komplett alle vor Ort. Da freue ich mich dann auch richtig drauf, auf die Fans. Das werden zwei tolle Motorradwochenenden. Da bin ich ganz, ganz sicher.
Aber wird dann BMW nachziehen? Also ich weiß, wir können nicht jede Woche drüber sprechen, weil aus München wird es keine Wasserstandsmeldungen geben, The Voice. Aber wenn jetzt ein junger Fahrer BMW verlässt, können wir eigentlich auch bei BMW denken, ja komm, wir sehen uns in zwei Jahren wieder, weil dann sind wir mitten in der MotoGP.
Ja, sie werden auch, es wird ja gerade intensiv daran gearbeitet, dem BMW-Vorstand tatsächlich ein Konzept vorzulegen, dass sie einsteigen. Allerdings, Eddie und ich haben das in den letzten 15 Jahren schon oft gehört, dass BMW in die Königsklasse des Motorradsports einsteigen wird und sie sind nie gekommen. Es ist jetzt eine neue Führung da, denen kann man sicherlich ein bisschen mehr vertrauen, aber noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Und wie Eddie sagte, der Toprak ist ein absolutes fahrisches Juwel. Was der mit der BMW macht, BMW seit Jahren hinterhergefahren, nie irgendwelche Titel geholt. Jetzt kommt dieser unglaublich schnelle Türke von Yamaha über Yamaha gewechselt, eben Stück für Stück nach oben und bügelt alle mit einem Motorrad, mit dem andere wie Scott Redding, auch ein Weltklassefahrer, eigentlich so überhaupt nicht in der Form zurechtkommen. Das im ersten Jahr. Johnny Ray, auch er ein Superstar der Superbike-WM, auch er hat über den Winter einen risikoreichen Wechsel des Herstellers, ist von Kawasaki weggegangen zu Yamaha und da funktioniert es überhaupt nicht. Er hat Riesenanpassungsschwierigkeiten. Man hat bei Kenan auch gedacht, das wird ein bisschen länger dauern, das ging so schnell und das ist absolut fahrisch brillant, eine absolute Weltklasse. Ich glaube auch, dass der tatsächlich hingehört. Er hat schon MotoGP-Tests gemacht für Yamaha, vor zwei Jahren, war da aber dann vorsichtig, weil auch Yamaha kein so richtig tolles Motorrad für ihn hatte. Er hat sich nicht richtig wohl gefühlt. Jetzt scheint die Zeit reif zu sein. Er hat jetzt eine breite Brust. Und am Ende kann BMW, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel machen. Man wird natürlich verhandeln müssen, unter welchen Bedingungen. Er hat noch einen Vertrag. Aber du kannst, wenn dein Fahrer nicht bei dir fahren will, macht es keinen Sinn, egal was da auf dem Papier steht, ihn zu halten. Wir dürfen da nur an Marc Márquez und Honda auch erinnern. Der hatte auch einen Vertrag, ist da rausgekommen. Ich glaube, BMW tatsächlich wird auch Toprak so dankbar sein, dass der tatsächlich den Blauen aus München, jetzt den Weiß-Blauen, gezeigt hat, was ihr Motorrad, ihre BMW wirklich kann. Nämlich, dass sie siegfähig ist auf Superbike-WM-Ebene. Er führt momentan die Superbike-WM an, gerade eben neu eingestiegen mit BMW, das ist einfach toll. Und überall wird über den gesprochen, über seine Leistungen, Wochenende für Wochenende, zuletzt Misano, alle drei Rennen gewonnen. Das ist eine fabelhafte Leistung und der ist auf dem Peak seines Könnens und nicht nur Honda, die da offenbar die Honda Racing Corporation ihm schon einen Vertrag angeboten hat, das ist in der MotoGP ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube tatsächlich, so wie Eddie sagt, das wird jetzt nicht so lange dauern, bis da eine Entscheidung fällt.
Und endlich.
Ja, aber ich bringe aber jetzt mal, also ich bin normalerweise kein Freund von Spekulationen, aber wenn ich zum Beispiel Markus Flasch wäre, also der neue BMW Motorradchef, Motorsport Motorradchef, der ist MotoGP-Fan. So, das mit dem Reglement wissen wir ja, das haben wir zur Genüge besprochen, 2027 ändert sich, also andere Hubraumzahlen, weniger Leistung, also ein völlig neues Konzept, da müssen neue Motorräder her. Das heißt, einen besseren Zeitpunkt, um für BMW einzusteigen, gibt es eigentlich nicht. So, jetzt kann man aber ja auch hingehen und kann mit einem existierenden Kundenteam, was in der MotoGP im Moment noch eine andere Marke einsetzt, einen Deal machen, einen Vertrag machen, dass man ab 2027 dann vielleicht BMW-Team ist, Toprak da parken und ihnen erstmal schon mal MotoGP-Erfahrung sammeln lassen. Halte ich für eine Variante, die es so ähnlich auch schon mal gegeben hat und die ich nicht so für so komplett unwahrscheinlich halte. Weil eins ist klar, Toprak will dann auch in der MotoGP-Rennen gewinnen und das wäre eine Möglichkeit, die man vertraglich durchaus regeln könnte. Denn im Moment wird ja auch darüber diskutiert, geht Pramac zu Yamaha, also verlässt Pramac Ducati oder nicht. Also da sind ja noch ein paar offene Fragen und von daher, warum nicht mal in die Richtung spekulieren? Ich weiß nicht, Stefan, was du davon hältst, aber das wäre doch eine Variante, wo man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde. Nämlich, man würde Toprak weiterhin unter Vertrag behalten und man könnte ihm den Wunsch nach einem MotoGP-Einsatz 2025 erfüllen.
Der sehr erfahrene und nicht nur Supersport-Serienweltmeister, du hast ja gerade gesagt, Kenan Sofoglu, der ist ja auch mit allen Wassern gewaschen, was Verträge angeht. Und ich habe bei den Kommuniqués von ihm in den letzten Tagen tatsächlich diese deine Vorstellung auch so schon ein bisschen rausgehört. Der hat nämlich gesagt, natürlich müssen wir uns jetzt mit BMW einigen, aber es geht natürlich auch für uns beide, also für meinen Schützling Toprak und für BMW um die Zukunft, denn BMW will ja in die MotoGP Weltmeisterschaft einsteigen. Das scheint für mich schon ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf zu sein, dass genau dieses Szenario, Eddie, wie von dir beschrieben, durchaus auch zwischen beiden Partnern ein Thema ist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, er hätte es verdient, der Toprak, um auch mal in der WM zu zeigen, was geht. Ob der dann, wie jetzt vielleicht einige auch glauben, auf möglicherweise auf einer nicht ganz konkurrenzfähigen MotoGP-Maschine ist und gleich da so aufglühen kann wie auf der BMW, sei dahingestellt. Aber dass der die Fähigkeiten hat, Eddie, auch in der MotoGP vorne mitzufahren, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das wäre mehr als nur ein weiterer Farbtupfer. Das ist wirklich eine tolle Meldung und kann der Königsklasse des Motorradsports wirklich nur gut tun.
Ich sage, Toprak wäre außenstand in der Lage, auch mit einem Vorjahres-MotoGP-Kundenmotorrad, meinetwegen aus Italien, direkt vorne mitzufahren. Traue ich ihm zu. Und so optimistisch bin ich selten.
Ja, es wäre spannend zu sehen, vor allen Dingen, weil halt auch jemand aus der Türkei, das ist mal endlich ein Farbtupfer, nicht aus den klassischen Ländern, die den Motorradsport beherrschen, mit den Italienern, mit den Spaniern vor allen Dingen und mit den Franzosen. Ein Wort noch zum kommenden Wochenende, denn The Voice, du hast mir zugerufen, die Motorsportwelt schaut nicht nur nach Assen, wo Eddie ja aus München kommentieren wird, sondern die Motorsportwelt schaut auch nach Spa-Francorchamps, einer meiner Lieblingskurse in der Formel 1, auch in der DTM. Aber was ist dort los, der Voice?
Ja, wir finden das Dreiviertel des DTM-Fahrerlagers auch dort. Es sind die 24 Stunden von Spa. Wir hatten ja vor einigen Wochen gesagt, dass wir jetzt 4 intensive Langstreckenwochenenden haben werden mit den 24 Stunden vom Nürburgring, die ja von irrsinnigen Wetterkapriolen im Mittelgebirge Eifel überschattet worden sind. Mit den 24 Stunden von Le Mans, da sind wir letzte Woche drauf eingegangen. Auch die hatten ja einige Stunden Safety Car wegen Regen. Und am Ende ist die Entscheidung pro Ferrari auch durch das Wetter entschieden worden. Und jetzt aber die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, lange Zeit schon ein Klassiker, gibt es seit 1924, ist aber natürlich in der Weltwirtschaftskrise, ist dann auch während des Zweiten Weltkriegs und wegen Corona nicht stattgefunden. Aber es gibt tatsächlich jetzt diese 100 Jahre zu feiern. Und es ist für die GT3-Autos, die unter anderem auch in der DTM verwendet werden, tatsächlich das größte Rennen der Welt. 66 Autos von Mercedes, von BMW, von Audi, Porsche, Lamborghini, Ferrari und fahren damit. Ab 2011 werden diese GT3-Autos jetzt dort verwendet, in Spa. Und insofern gab es da bis auf einen Ferrari-Sieg immer nur Erfolge der deutschen Hersteller. Ich glaube, in diesem Jahr ist es sehr viel offener, auch weil, und die Ardennen sind ja ein weiter Fortführen des Mittelgebirgszugs von der Eifel, weil wir wissen, in Spa kann auch immer das Wetter komplett kippen. Es wird ein Langstreckenklassiker Superlative werden, insgesamt 9 Konzerne sind dabei und auch die Creme de la Creme, was das Auto angeht, was die Fahrer angeht, es sind die Besten mit dabei. Die Wettervorhersage ist sogar relativ gut, Also es soll nicht viel Nebel geben. Es soll, soweit man das jetzt vorhersehen kann, vielleicht nur am Freitag ein bisschen Schauer geben. Aber tatsächlich ist BMW der Rekordsieger mit 25 Gesamtsiegen, was damit zusammenhängt, dass die auch natürlich vor allem, was die Tourenwagen angeht, und lange Zeit wurden da Tourenwagen gefahren, BMW M3 und Co. natürlich damals State of the Art waren. Aber wir haben unter anderem mit Marco Wittmann, zweifachen DTM-Champion, der letztes Jahr gewonnen hat, der wieder in diesem Vorjahres-Superteam von Rowe Racing fahren wird, mit dem Österreicher Philipp Eng und im Übrigen auch Österreicher, lieber Jens, haben da schon viel gewonnen in Spa. Über Dieter Quester, Jochen Rindt hat da mal gewonnen. Philipp Eng ist jetzt ein dreifacher Spa-Sieger nach dem Erfolg im letzten Jahr und ich glaube, mit dem wird auch wieder richtig zu rechnen sein. Und mit dabei, und da haben wir die Brücke zum Motorradsport, ist natürlich wie am Nürburgring bei den 24 Stunden und wie in Le Mans auch in Spa jetzt Motorrad-Superstar Valentino Rossi.
Herrlich.
Ja, da muss ich dich ein bisschen korrigieren, Stefan. Er war ja leider noch nicht beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei. Möchte er gerne.
Im Rahmenprogramm, ja, genau. Aber er hat zugeguckt. Ja. Und genau, jetzt in Spa fährt er mit. Er wird jetzt sicherlich nicht gewinnen können, Eddie, das wissen wir auch. Aber er ist ein sehr veritabler Automobilrennfahrer geworden, hat durchaus auch Siege schon geholt. Natürlich sind aber die Marco Wittmanns dieser Welt, ist klar, die sind die, die seit klein auf nichts anderes gemacht haben, noch einen Ticken besser. Aber er ist in einem Langstreckenrennserie, wo drei Profis sich abwechseln, inzwischen nicht mehr das schwächste Glied. Er ist wirklich gut und ich glaube auch die Ardennen-Achterbahn wird ihm enorm gut gefallen. Und es wird wieder einen riesen Fanauflauf geben vor seiner Box bei WRT.
Ja, ganz genau. Aber dass er nicht gewinnen kann, sehe ich noch nicht. Ich meine, der sitzt unter anderem mit Maxime Martin auf einem Auto. Also, und das sind ja so Namen. Kevin Estre, Maxime Martin, das sind so absolute super GT3-Fahrer. Also warten wir mal ab und gut, bis zum Ausfall. Ich habe mir ihn ja live angucken können in Le Mans, Valentino Rossi. Und das hat man ja auch aus dem BMW-Lager. Das ist mittlerweile ein Profi-Autorennfahrer. Und ich traue dem einiges zu. Aber wie du schon gesagt hast, die Ardennen, Spa-Francorchamps, da geht auch immer wieder mal alles wettertechnisch. Ich weiß nur jetzt schon, das wird ein anstrengendes Wochenende, mal abgesehen vom Kommentieren, vom ältesten Rennen, vom einzigen Rennen im Übrigen, was in jedem Jahr der MotoGP-Weltmeisterschaft durchgeführt wurde, nämlich die Dubs PT in Assen. Dann muss ich definitiv mal auch meine DTM-Jungs und eben Valentino Rossi in Spa mir angucken. Also ich glaube, ich werde sehr viel Zeit vorm Fernseher verbringen, egal ob im Studio oder im Hotelzimmer. Das wird sehr zeitaufwendig, das Wochenende.
Dieses Schicksal wirst du mit uns teilen, Eddie. Danke dir. Wochenende also bei Sky, dann Eddie im Einsatz bei der MotoGP. Kurze Pause in der Big Show 667. Dann geht's weiter mit The Voice und mit Stefan Eden zur Formel 1.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Sportradio 360, die Big Show 667 geht also weiter mit der Formel 1 und Stefan Eden von Formel1.de ist dazugekommen. Servus Stefan.
Hallo allerseits.
Ich habe das früher, als ich noch Handball gespielt habe, so gemacht. Wenn mir ein Fehler unterlaufen ist, vor allem in einer Abwehr, wenn jemand ein Tor geschossen hat, dann habe ich einfach die Hand gehoben und habe gesagt, meiner. Das hat also das Tor natürlich nicht rückgängig gemacht, aber es hat die Wut aus dem Trainer rausgenommen, dass der Holber schon wieder einen Fehler in der Abwehr gemacht hat. Weil wenn ich selbst schon einsehe, warum soll der Trainer dann noch irgendwie etwas Despektierliches sagen? Ungefähr so ist mir Lando Norris, Stefan Ehlen, am Wochenende vorgekommen, der gesagt hat, okay, mein Start war scheiße, sonst hätten wir das Rennen gewonnen. Was soll Zac Brown dann noch sagen? Für mich eine grandiose Taktik von Lando Norris.
Was soll er da noch sagen? Also, ja.
Ja, genau.
Also im Prinzip war es ja genau das. Und Max Verstappen hat es ja hinterher bestätigt, indem der wiederum gesagt hat, naja, wenn wir am Start hinter Norris geblieben wären, dann wären wir in diesem Rennen Zweiter geworden. Also der Start war rückblickend betrachtet das ganz Entscheidende und insofern hat Norris das alles richtig analysiert, wenn er sagt, ja, das hat da ein bisschen nicht ganz optimal gelöst, weil es sind ja gleich
weiter
dann vorbei. Genau, und ja, das ist halt dann das, an der Spitze wird die Luft ein bisschen dünner, es interessiert im Prinzip niemanden, ob du dann von Platz 7 startest und dann zwei Positionen verlierst, bist halt 9, wirst am Ende 6, so what? Aber an der Spitze, da ist es halt ein bisschen anders, da ist auch ein ganz anderes Brennglas drauf und dann geht's auf einmal um halt sehr, sehr viel. Und das merkt, glaube ich, der Lando Norris gerade auch. Der war in der Vergangenheit ja auch nicht immer fehlerlos. Aber da ging es dann eher drum, ja, fährt er jetzt auf Paul so aus Versehen mal, aus Versehen ist nicht richtig ausgedrückt, aber da war halt das wirklich noch eine seltene Geschichte und da hat er im Qualifying viele Fehler gemacht. Und jetzt, wo der McLaren halt wirklich top ist und vielleicht das aktuell schnellste Auto oder unter den zwei schnellsten Autos, da ist es natürlich umso wichtiger, dass das passt. Und das muss er noch unter Beweis stellen, dass er tatsächlich eine Konstanz hinlegen kann, so wie es Max Verstappen gelingt, eben über so einen langen Zeitraum so fehlerlos zu sein. Diesen Beweis ist Lando Norris noch schuldig.
Und das gilt aber im gleichen Maße eigentlich, so wie das Stefan Ehlen jetzt gerade beschrieben hatte, Wolfs, das ist ja eigentlich für mich der Charles Leclerc von vor meinetwegen 3 Jahren, der Highlights setzen kann, aber einfach nicht diese Konstanz hat. Und ich weiß gar nicht, ob das bei Leclerc jetzt so wahnsinnig viel besser geworden ist.
Schwer zu sagen, aber es sieht ein bisschen danach aus, wobei wir natürlich die exakten Daten nicht alle und die Umstände nicht immer einbeziehen können, aber aktuell von Ergebnissen sieht es so aus, wobei wir sagen müssen, dass ja schon in Kanada Ferrari blamabel war, jetzt auch zuletzt sahen sie auch nicht so wahnsinnig gut aus, wobei der Rennspeed sicherlich besser war als die Startposition. Sie haben wohl ein bisschen tatsächlich Probleme gehabt in Barcelona, die Reifen anzuzünden für die Qualifikation. Wollen wir mal sehen, wie das jetzt in Österreich ist, am kommenden Wochenende in der Steiermark, deine Heimat, Jens. Da findet natürlich eine Motorsportparty der Superlative statt, aber einige müssen, das ist richtig, so ein bisschen unter dem Brennglas sich jetzt rehabilitieren. Lando Norris wäre da einer zum Beispiel wirklich zu nennen. Auch die Ferrari-Truppe, die ja lange Zeit sehr stark in diesem Jahr aussah und mal gut in ein Jahr, in ein Rennjahr gekommen ist. Und auch Perez, das war in Barcelona auch wieder nix. Auch der muss tatsächlich sich rehabilitieren, nachdem er ja jetzt zur Beruhigung schon mal einen 2-Jahres-Vertrag bekommen hat. Also Walter weiß, wo er jetzt fahren wird. Und das ist jetzt keine Ablenkung mehr. Er kann sich eigentlich aufs Auto konzentrieren, aufs Fahren, weil die Zukunftsfrage gelöst ist. Aber auch das war bisher wirklich nicht überzeugend.
Überzeugend fand ich, oder immer überzeugender wird der Mercedes. Und ab wann, denkst du denn, Stefan Ehlen, wird man Lewis Hamilton das deutlich schlechtere Auto geben? Weil der ja nächstes Jahr wechselt. Und wird George Russell dann doch so bevorzugen, dass sogar Laien wie ich das sehen?
Gar nicht. Das wird gar nicht passieren, weil das ist was, was Mercedes tatsächlich immer wieder betont. Jetzt auch im Rahmen dessen, dass da ja eine E-Mail einging, eine angebliche E-Mail aus dem Team, also von Mitarbeitern, die da dem Teamchef Toto Wolff persönlich Sabotage vorwerfen, dass der Hamilton doch sabotiert wird und dass man ihn quasi technisch und psychologisch benachteiligt und dergleichen mehr. Das hat Toto Wolff entschieden dementiert und die Polizei hat auch untersucht, also hat den E-Mail-Versender nicht gefunden, konnte auch keine strafbare Handlung feststellen, aber das wurde sehr hochgekocht tatsächlich bei Mercedes auch. Und insofern glaube ich, was passieren wird, ist natürlich, dass der George Russell vielleicht irgendwelche Entwicklungsteile dann als erster kriegt, weil man einfach den halten und aufbauen will als Teamleader für nächstes Jahr. Der bleibt ja George Russell und dann muss man dem einfach Priorität einräumen. Aber Priorität einräumen heißt ja nicht, dass der andere gar nichts kriegt, sondern dass der halt dann vielleicht einfach ein bisschen warten muss, bis der es dann kriegt, weil das ist ja nicht so entscheidend dann. Aber vorenthalten tut man dem Lewis Hamilton im Prinzip nichts, weil Mercedes war ja auch schön blöd, sie hätten dann wunderbare neue Teile. Die geben vielleicht mehr Leistung her und die kriegt dann nur ein Fahrer und der andere kann dann gucken, dass er hinterher fährt, weil Punkte fürs Team sammeln halt immer noch beide. Was passieren wird früher oder später ist natürlich, dass man den Hamilton aus gewissen Diskussionen raushält, wenn es dann darum geht, wie nächstes Jahr die technische Aufstellung erfolgen wird zum Beispiel oder auch 2026, das wird immer wieder Thema sein ab sofort. Und dann wird der Lewis Hamilton halt bei diesen Sitzungen nicht mit am Tisch sitzen. Und das ist aber auch völlig normal, das ist auch völlig in Ordnung so, das ist Geschäftspraxis in der Formel 1. Das wird so gelebt und das ist sicherlich irgendwie nicht ein Dissen von Hamilton, sondern einfach nur das normale Vorgehen.
Und ich denke, dass Lewis Hamilton das sicherlich auch so sehen und einsehen wird. Ist denn der McLaren, The Voice, aus deiner Sicht, Max Verstappen hat da was Ähnliches gesagt, glaube ich, nach dem Rennen direkt, wir haben nicht mehr das schnellste Auto. Gut, da rühmt er sich ja dann, da poliert er seinen eigenen Heiligenschein dann gleich noch ein bisschen mehr, wenn er sagt, ich gewinne, obwohl ich nicht das schnellste Auto habe. Aber gilt das dann der McLaren, der ja auch ein, zwei schwächere Rennen hatten in diesem Jahr. Gilt das dann auch für Österreich, für das Rennen in Spielberg?
Ja, würde ich in jedem Fall sagen. Wir haben gerade gemeinsam, nachdem du mir gesagt hast, Jens, du bist letzte Woche in der Steiermark gewesen, kurz auch aufs Wetter geguckt, denn das ist das, was ja momentan überall wirklich für Furore und Diskussionsstoff sorgt. Bei der Fußball-Europameisterschaft, bei den Rennen am Nürburgring bei 24 Stunden, in Le Mans, jetzt beim 24-Stunden-Rennen in Spa. Ich glaube, auch bei der Dutch TT könnte es durchaus regnen. Wir wissen, Steiermark, wunderschöne Gegend, das Österreich Grand Prix, aber was wir nicht wissen, es ist ein Sprintwochenende, das wissen wir zumindest. Aber wie sind die Kapriolen des Sommerwetters denn in der Steiermark? Hängt da was zwischen den Bergen? Es wird also für die Teams, für alle Teams, müssen wir sagen, und für die Besucher darauf ankommen, dass man sich auf alles Mögliche einstellt und schnell reagieren kann. Es ist ja auch Teil 2 dieses Triple Headers. Es geht also jetzt Schlag auf Schlag. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass die Mechaniker einem da ein bisschen leid tun. Denn das ist schon wirklich echter Stress. Interessant, eine Frage, die mir gerade in der MotoGP aufgefallen ist. Da wird jetzt gerade drüber diskutiert im Fahrerlager, ob tatsächlich die Tatsache, dass wir da jetzt bei allen MotoGP-Königsklassenrennen Sprintrennen haben, also Samstag und Sonntag, und damit ein Rennen und damit einen sehr komprimierten Ablauf mit noch mehr Stress für die Fahrer und für die Teams, ob das tatsächlich jetzt auch in der Formel 1 mit noch mehr Rennen ein Thema ist, der sogenannte Wear-out des Personals. Also Alex Espargaró hat gesagt, er glaube, dass tatsächlich dieser Mehrstress dazu sorgen wird, dass man in der Motorrad-WM, dass die Fahrer weniger lange Karrieren haben als zum Beispiel ein Valentino Rossi, der ja bis 40 noch gefahren ist. In der Formel 1 könnte ich mir vorstellen, wir wissen es, Stefan Ehlen, auch so ein bisschen von der NASCAR, dass da ja auch bei 36 Meisterschaftsrennen plus Einladungsgeldrennen plus Tests, dass wir da tatsächlich schon eine Staffelung haben, dass es sogar zwei Mechanikermannschaften bei den Top-Teams gibt. Die Sunday Warriors eben auch, weil das mit den Reisereien allerdings natürlich auf dem großen US-amerikanischen Kontinent einfach mit dermaßen viel Reisestress auch verbunden ist, dass das ein Mechaniker oder ein Mechaniker-Team so gar nicht schaffen kann. Also es wird mal in der Formel 1 auch vielleicht auch ein Thema sein. Bin mal gespannt, ob die Frage aus der MotoGP jetzt auch beim Österreich Grand Prix diskutiert wird. Also wie ist es mit diesen drei Rennen hintereinander? Es ist ein irrer Stress und ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gesund ist.
Naja, Stress ist das eine, aber als du so ansetzt zu dieser Feststellung der Voice, dachte ich nicht, dass die Fahrerkarrieren kürzer sind, dann Stefan Ehlen, sondern dass einfach, naja, das Fehlerpotenzial höher ist, wenn jemand wenn wir einen Tripleheader haben, natürlich sind das alles Vollprofis, und wenn in der NASCAR schon zwei Crews da sind, wahrscheinlich werden auch die Formel 1 Teams hoffentlich nicht an der Sicherheit sparen, aber das wäre so mein erster Gedanke, Stefan Ehlen, drei Rennen an drei Wochenenden, die Logistik ist schwierig und aber auch die Konzentrationsfähigkeit aller Mechaniker aufrechtzuerhalten, dünkt mich schwierig, isn't it?
It is, ja, völlig. Und da gab es auch schöne Aussagen beziehungsweise besorgniserregende Aussagen, muss man ja fast dann formulieren, von diversen Formel-1-Mitarbeitern, die dann gesagt haben, naja, im Prinzip letztes Jahr nach dem Tripleheader, der unter anderem Las Vegas und dann Katar umfasst hat, also auch völlig verschiedene Zeitzonen, da seien alle im Fahrerlunge rumgelaufen wie die Zombies. Und wenn du gerade schon gesagt hast, ist das vielleicht ein Sicherheitsthema? Ja, das ist ein Sicherheitsthema und zwar ein sehr großes. Wenn die immer wissen, in welcher Zeitzone sie eigentlich leben, ob sie jetzt gerade schlafen oder wach sein sollen. Und dann kommt aber gleich ein Fahrzeug angeschossen in der Boxenkasse mit 80 km/h und biegt dann da ein zum Radwechsel und es soll alles funktionieren. Und man soll dann so reagieren, dass man möglichst nicht einem anderen Fahrzeug im Weg steht, was dann ein paar Meter weiter gerade ausschert und so weiter. Also das Gefahrenpotenzial ist doch sehr hoch und toi toi toi, bisher ist nichts passiert, aber man muss es ja auch nicht auf die Spitze treiben. Und das ist bei allem Kommerz ja was, was die Formel 1 bisher nicht beachtet hat, muss man tatsächlich sagen. Diese Tripleheader, als man die gemacht hat vor ein paar Jahren zum ersten Mal, hieß es, ja, das haben wir jetzt halt gemacht, aber das machen wir nie wieder. Und tata, die Dinger sind gekommen, um zu bleiben. Und sie sind halt immer noch da, diese Tripleheader. Man versucht zwar das ein bisschen zu entschärfen, dass man nicht mehr über Kontinente hinweg geht, aber grundsätzlich will man den Kalender natürlich weiterhin vollstopfen. Und das geht zulasten der Menschen letztendlich im Sport und zulasten der Sicherheit. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass der Aufschrei da noch nicht so groß gewesen ist bisher, weil das ist tatsächlich ein Thema, wenn mal irgendwo wieder was passieren kann in der Formel 1, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja Gott sei Dank gesunken, weil die Fahrzeuge immer sicher werden, immer sicherer werden, immer besser werden, aber in der Boxengasse stehen halt tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, einige Leute, 100 Leute vielleicht drin und ein Rad fällt rum oder ein Auto rutscht aus oder was auch immer. Unfälle sind halt da schnell passiert und wenn da mal einer passiert, dann wird's halt echt bitter. Also meine Empfehlung wäre ganz klar, die Leute, die da arbeiten, die müssen ausgeschlafen sein. Die müssen den Raum kriegen, dass sie fit sind und zwar sowohl die im Auto als auch die drumherum.
Ja, ich meine, ich bin da wieder...
Guter Appell.
Ja, gut, ich bin da natürlich wieder auf der anderen Seite des TV-Zuschauers und ich bin ja auch Formel 1 nach wie vor ein Sucker, ja, fast alles gesehen. Ich habe zwar ein bisschen hin und her geschaltet am letzten Sonntag in der Steiermark zwischen, was war es, Fußball und Tennis in Halle. Aber am Ende des Tages habe ich halt doch das meiste vom Grand Prix gesehen. Und wenn jetzt an diesem Wochenende dann am nächsten schon wieder ein Rennen ist, ich bin dann in Wimbledon, okay, Silverstone, das passt ja ganz gut. Ich sehe es halt von der anderen Seite, der Voice für uns TV-Zuschauer, Sportkonsumenten, hat das natürlich Charme, dass jedes Wochenende was los ist.
Ja, aber es muss ja nicht jedes Jahr ein Formel 1, jede Woche in ein Formel 1 Rennen sein. Also ich glaube tatsächlich, dieser Rhythmus, da mag ich vielleicht ein bisschen Traditionalist sein. Beim Stefan ist es vielleicht ähnlich. Ich fand tatsächlich diese Anzahl von 18 oder irgendwie auch mal 19 Rennen eigentlich in Ordnung, wo du dann tatsächlich vom Frühjahr bis zum Herbst 14 Tage Rhythmus hast. Auch, dass man mal ein DTM-Rennen unterbringen kann, wo man hinfahren musste und gearbeitet hat. Oder eben MotoGP, aber inzwischen, wir haben es ja gerade schon mit Eddie Milke am Teil 1 dieses Benzin-Talks heute bei dir, Jens, diskutiert. Wir haben jetzt tatsächlich MotoGP in Assen, wir haben 24 Stunden von Spa, wir haben jetzt die Formel 1, wir haben permanent, also dauernd 3, 4, 5 Rennen, wichtige, große Rennen. Meistens noch Superbike-WM, du hast dann Rallye-Weltmeisterschaft noch. Es ist einfach, was Motorsport angeht, eigentlich ein Übermaß. Es ist tatsächlich zu viel. Wenn du nur Sportwagen-Fan bist, dann weißt du, es gibt die IMSA-Rennserie, die WEC, das ist überschaubar. Da hast du 7 Rennen im Jahr plus die Rennen in Amerika, die du auf YouTube oder auf dem IMSA-Account angucken kannst, streamen kannst. Dann ist es überschaubar, aber wenn du tatsächlich auch Formel 1 noch mitnimmst, es sind einfach jetzt zu viele Rennen. Und Stefan Ehlen hat es ja gerade gesagt, es ist eine reine Kommerzfrage. Ich finde, es ist ein Übermaß und lange Zeit war die Formel 1 wirklich Königsklasse, was Besonderes. Das wird durch die hohe Anzahl der Rennen ein bisschen konterkarikiert, so sehe ich das.
Ein bisschen beliebig. Ich darf euch mit auf den Weg gehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Vorhersage ist, aber der Wunsch meiner Mutter als Hobbygärtnerin, Regen ist nie schlecht. Und ich glaube, für uns als TV-Zuschauer...
Und die Schnecken?
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, die Schnecken. Das ist ein ganz großes Problem. Ich möchte nicht sagen, wie es meine Mutter löst, dieses Problem, weil sonst mehrere Tierschutzorganisationen hier anrufen werden. Aber ja, gut.
So. Aber lasst euch noch gesagt sein zum Thema Wetter. Also meine Spione berichten mir, es ist das klassische Formel 1 Wetter. Es schifft am Donnerstag und dann erst wieder am Montag.
Ah, das wäre gut.
Okay. Also wie man es nimmt, ne?
Ja. So, das war's mit dem Motorsport. Wir schalten jetzt eine Oktave runter in der Big Show 667. Jetzt kümmern wir uns um einen Mann, der Stefan Ehlen. Ich weiß nicht, Stefan, bei unseren Live-Shows, ob da Günther Zapf auch dabei war, aber Günther ist eben...
Ja,
ja, du hast ihn auch persönlich getroffen. Ja, ja. Günther Anfang der Woche verstorben. Und jetzt kümmern wir uns nochmal ausführlich nach einer kurzen Pause um Günther.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 667 steht spätestens ab jetzt dann schon im Zeichen von Günther Zapf, der am Montag, da ist es bekannt geworden, leider im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Und die Runde ist jetzt groß, die über den Günther ein bisschen plaudern wird. Das ist zum einen Andreas Renner, mit dem ich ja im Daily am Montagabend schon ein paar Worte gewechselt habe. Servus Andreas.
Hallo.
Dann Heiko Ulder, der Günther noch beim Super Bowl gesehen hat in Las Vegas. Bester Laune damals. Servus Heiko.
Ja, hallo zusammen.
Franz Büchner, der mit Günther bei der Zone, wahrscheinlich auch bei vielen anderen Sendern, gemeinsam zu tun hatte. Servus Franz.
Hi, grüß euch.
Apropos der Zone, Christian Schimmel in den letzten Jahren an der Seite von Günther. Servus Christian.
Na, hallo.
Ja, und Nicolas Martin, der uns jetzt durch die nächsten Minuten führen wird, begleiten wird. Nicolas, der Günther natürlich auch sehr, sehr gut gekannt hat. Und Nicolas, du warst ja am Samstag bei den Munich Cowboys. Und ich glaube, also ich wusste schon ein paar Tage vorher, Heiko auch, aber ich glaube, für die Football-Community war das dann schon ein Schock zu erfahren, wie es Günther ging da und dann zwei Tage später die traurige Nachricht von seinem Ableben zu erhalten. Nicolas. Bitte.
Ja, es hat sich so ein bisschen wie so ein Lauffeuer dann verbreitet anscheinend. Also jetzt, ich habe ja auch Gespräche mit ein, zwei weiteren Cowboys geführt seitdem und es gab wohl einen Spieler, der Informationen hatte und der es weitergegeben hat und ab da ist es dann, auch weil die Football- und Medienwelt in München natürlich winzig ist in dem Sinne, weil so für sowas ist sie halt ein Dorf, ging es dann quasi von einem zum anderen und nach dem Spiel haben wir es dann so nach und nach quasi erfahren und der Schock war, glaube ich, bei allen da und dass es dann am Montag schon die Todesnachricht gab, das war vielleicht sogar, also dass es so schnell ging, war dann der doppelte Schock, aber also ich glaube, also Andreas, Christian und ich, also wir haben es am Samstag erfahren und es war so erstmal so kleiner Schlag in die Magengrube, zumindest für mich, ich nehme mal an, für die beiden Kollegen auch, aber ja, so haben wir es dann erfahren. Und Andreas, jetzt haben wir am Montag dann die Todesnachricht bekommen und ich habe so ein bisschen dann am Montag, als es sich dann verbreitet hat, so Twitter gelesen und wie die Nachrufe waren. Es lässt sich zusammenfassen, wir haben, ja, also wir würden hier wahrscheinlich zusammen nicht sitzen oder nicht in der Funktion, dass wir Football kommentiert haben oder Football kommentieren, wenn Günther nicht irgendwie unermüdlich die letzten 40 Jahre dafür gearbeitet hätte.
Ja, also Günther war auf jeden Fall der Erste, der wirklich NFL-Live-Übertragungen auf Deutsch kommentiert hat. Es gab vorher natürlich ab und zu mal in den öffentlich-rechtlichen Sendern Berichterstattung aus den USA. Da war dann zum Beispiel beim ZDF Ben Bett, falls sich da noch die Älteren werden sich erinnern. Der hat ja immer über US-Sport berichtet. Das waren dann kurze Berichte in irgendwelchen Magazinsendungen. Da gab es dann vielleicht auch mal 5 Minuten Highlights von Super Bowl oder sowas in der Art. Aber dass dann Super Bowls live übertragen wurden, das war glaube ich 1987 der erste bei Tele5 und den hat Günther kommentiert. Und danach hat er ja dann den Schritt gemacht zu Premiere. Premiere hat dann damals angefangen, die gab es ja dann ab 93, glaube ich, haben die angefangen, Monday Night Football zu übertragen. Und das war ja Günthers Ding. Also Monday Night Football, jeden Montag nach Hamburg fliegen, dort die Nacht durchkommentieren und moderieren und kommentieren und so weiter und so fort. Das war so der erste Punkt, wo das halt richtig populär wurde. Und dazu fing dann auch das deutsche Sportfernsehen an, Football zu übertragen mit Florian Bärenberg und meinem Ex-Kollegen Michael Lang. Und da bin ich dann so 3 Jahre später dazu gestoßen. Es war im Prinzip so die Crew. Michael Lang ist dann da ausgestiegen, aber die anderen drei, wir haben halt dann NFL-Spiele kommentiert bei Premiere und DSF und teilweise auch bei Sat.1 über 10, 15 Jahre, bevor die NFL sich entschlossen hat, dass sie keinen deutschen Kommentar beim Football mehr braucht. Und ja, das war so die Genese von der ganzen Geschichte. Wie gesagt, Günther war der Pionier von der ganzen Sache.
Heiko, du hast Günther noch beim Super Bowl gesehen. Du bist ja auch mehr für jetzt hier in der Runde auch auf der anderen Seite des Atlantiks logischerweise für Football unterwegs. Ja, was war eigentlich dein erster Kontakt zu Günther? Beziehungsweise, der war wahrscheinlich hier, aber hattest du schon, das ist etwas, was wir auch später hören werden, diesen Bezug zu Günther, weil die Stimme von Football, Wrestling und wir wissen nicht alles was.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir sollten Günther nicht nur als Football-Fachmann hier hochleben lassen, sondern Günther, das weiß ich aus seinen privaten Erzählungen halt, aber auch jetzt in den ganzen Nachklaps, die da geschrieben wurden, war halt wohl auch Wrestling eine ganz große, also auch genauso Pionier für Wrestling. Er hat auch Baseball gemacht bis zum Schluss noch jetzt. Er hat auch Eishockey kommentiert, wenn es sein musste. Er war halt wirklich, er konnte so ein bisschen alles, und wenn er es nicht konnte, hat er sich dafür so begeistert und hat sich da halt auch drauf also eingelesen. Ne? Ich weiß noch, wir waren beim Super Bowl in L.A. vor 2 Jahren, waren wir im Auto unterwegs und da ist ein bisschen gesprochen und dann sagte er noch so früher, egal wo er gearbeitet hatte, da war immer, wenn was aus Amerika kam, dann hieß es immer, ja, das macht der Günther. Weil Günther hatte so, sag ich mal, das Sternchen hinter seinem Namen, das ist der Verrückte für American Sports und Günther kann das schon oder Günther macht das schon. Ne? Und ich habe ihn kennengelernt, also ich muss sagen, ich bin Ende 2006 nach Amerika gegangen und war so ein typischer bis dahin American Football Fan. Einmal im Jahr Super Bowl versucht man es bis zur Halbzeit zu schaffen, aber ansonsten, also ich hatte keine Ahnung,
dass Halbzeit schon noch mitgenommen und dann ins
Bett. Ja, genau. Ich hatte keine Ahnung, dass die New England Patriots aus der Nähe von Boston kommen. Also ganz ehrlich, ne? Tom Brady hatte ich mal gehört und früher auch einige Dallas Cowboys Names und so, Emmitt Smith, aber das war's. Aber der Name Günther Zapf, der war mir irgendwie ein Begriff. Und dann war ich 4 Wochen, nachdem ich dann halt nach Amerika gezogen bin, war ich in Miami bei meinem ersten Super Bowl, Colts gegen Bears. Und da damals gab es ja die NFL Europe noch. Und da war dann abends eine Media Party am Donnerstag vorm Super Bowl nur für die Kollegen aus Europa. Und vorher gab es aber noch einen Empfang von Arizona, vom Host-Komitee, weil die hatten 2-8 in Glendale da ihren Super Bowl. Und da komme ich da hin und dann saß da an der Bar, sagt der Günther Zapf. Und man kommt so ein bisschen ins Gespräch und er stellte sich sogar vor, musste er aber nicht, weil ich einfach wusste, wer er war. Das Gespräch war aber relativ kurz, weil wir dann da halt zu dieser NFL Europe Party mussten. Und ich weiß gar nicht, wann wir uns dann wiedergesehen haben. Günther war nicht bei jedem Super Bowl, aber wenn er auftauchte, ja, er fiel halt auf, beziehungsweise war halt, er versprühte so eine gewisse Aura. Und wir sind dann so die letzten 10 Jahre, glaube ich, kann ich schon sagen, gute Super Bowl-Freunde geworden. Es war immer so, Günther hat ja den Super Bowl immer auch mit dem Urlaub oder vor allen Dingen mit Golftrips verbunden. Er war vorher schon da, hat die Golfplätze getestet und ist auch länger geblieben, um dann auch weiterzuspielen. Und es war wirklich so, Günther, fahr schon mal den Wagen vor. Günther hat mich immer abgeholt vom Flughafen, wenn ich ankam, und hat mich auch zum Flughafen wieder zurückgebracht. Und der erste Anlauf war immer Flughafen, dann Credentials abholen. Und dann zu Hooters. Natürlich nur wegen der Chicken Wings. Günther musste immer zu Hooters. Da haben wir dann viele Abende verbracht. Wenn dann, da wurde ja auch mitunter Wrestling gezeigt oder so, hat er so da auch so, sag ich mal, Insider-Informationen preisgegeben. Waren immer tolle Gespräche. Also, ja, wo du einfach da sitzt und merkst, okay, du sprichst hier oder du lauschst hier gerade einer Legende und es kam aber bei ihm nie so rüber, so übrigens, das weiß ich und das habe ich schon gemacht und das und das. Das ist ja das Schöne bei ihm. Er hat es rübergebracht, weil du gefragt hast, aber so, wie er es auch so ein bisschen kommentiert hätte. Also wenn man das mal mit den ganzen Leuten vergleicht, die heute da sind, die ja dann auf Social Media erst sich posten und dann das Ereignis, die sich in den Vordergrund rücken. So war Günther nie. Also das war das Schöne. Er war bodenständig, er wusste viel mehr, als ich jemals wissen werde. Und trotzdem ist er bescheiden geblieben. Und das macht ihn auch so zu was ganz Besonderem. Es ging nie um ihn selbst, sondern es war immer klar, ich bin hier nur derjenige, der das kommentieren darf, der das gerne macht, der das den Leuten in Deutschland erklärt und rüberbringt. Aber ich bin hier nicht im Vordergrund, im Gegensatz zu einigen Flitzpiepen heute da.
Also an die Hooters-Geschichte möchte ich noch ganz gerne anknüpfen, weil was du dann miterlebt hast, das war ja dann einfach die Zeit, ja, weil da hast du dann Google Maps oder irgendein Navi und dann findest du die nächste Hooters-Anlaufstelle. Ich habe das mit Günther mitgemacht zu den Zeiten, als noch kein Navi gab. Und Günther war der Hooters-Finder, wie auch immer der das geschafft hat. Aber du musstest dich mit ihm ins Auto setzen. Ich glaube, der hat das aus der Entfernung gerochen. Also das war unglaublich. Und als wir damals in NFL Europe im Trainingslager waren, regelmäßig, um dort Beiträge zu drehen für alle möglichen Sender, die in NFL Europe Berichterstattung gemacht haben, das war in Orlando und da gab es natürlich den originalen Hooters. Selbstverständlich waren wir da auch jeden Abend. Also ich meine, das musste einfach sein. Und wie gesagt, nur die schärfsten Chicken Wings, die es gab.
Genau, nur wegen der Chicken Wings, nichts wegen nicht wegen irgendwas anderem, wegen der Bedienung oder so, immer nur wegen der
Chicken. Also ich glaube, die Brüste haben ihn auch nicht gestört. So würde ich es jetzt mal sagen.
Ich würde tatsächlich auch schon, ich habe es auch schon von einer anderen Ecke gehört, so von wegen Günther Zapf kennt jeden Hooters in den USA und die werden jetzt Umsatzeinbrüche haben. Von daher, die Hooters-Geschichte zieht sich. Franz, du bist ja in den 2010ern quasi hier in die Football-Gemeinde gerutscht und damit auch in eine damals die NFL-Übertragung bei Sport1 US wo Günther dabei war, oder Sport 1 Plus. Wie waren deine ersten Kontakte mit Günther?
Ja, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass mich Günther in dieser Form, gerade eben was Football angeht, auch ein bisschen Eishockey, natürlich durch meine noch nicht ganz so lang andauernde Berichterstattungskarriere da begleitet hat. Und ich weiß nicht mehr, in welcher Form wir vielleicht das erste Mal zu tun hatten, aber es kann gut sein, dass ich, als ich damals so ein bisschen da reingerutscht bin, als Ablaufredakteur für die wunderbaren NFL-Sendungen, die wir damals bei Sport 1 US gemacht haben, dass es in der Form war, dass Günther kommentiert hat und ich ihm quasi ein bisschen durch die Sendung geführt habe, mehr oder weniger. Das war nicht weiter kompliziert, aber auch da hat man sofort einfach so angenehmen und positiven Eindruck gehabt. Das war immer eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Da gab es früher auch andere Situationen mit anderen Kollegen, aber mit Günther war es immer so angenehm, überhaupt kein, was Heiko auch gerade schon gesagt hat, dieses Wissen, was er einfach hatte, und aber einfach nur als Leidenschaft für den Sport und trotzdem auch immer ansprechbar, wenn man Fragen hatte, weil ich ja dann in der Phase dann auch so langsam eingestiegen bin, was den Kommentar angeht, ohne auch nur ein Müh davon zu verstehen. Aber dann jemanden wie Günther da zur Seite zu haben, den man einfach fragen konnte, gewisse Dinge, das hat natürlich auch mich extrem, extrem weit gebracht und ja, eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Welt eröffnet. Also da kann ich auch nur nochmal einen riesen Dank jetzt aussprechen, die Art und Weise, wie auch Günther dann für neue Kollegen da war. Und das hat sich ja dann auch durchgezogen. Denn als das Ganze dann zu The Zone weitergezogen ist, es war immer ein gutes Verhältnis. Immer wenn Günther reingekommen ist, war die Laune eigentlich wunderbar. Also da ist dann auch nochmal, wenn man vielleicht gerade, ja, ich weiß nicht, vielleicht hatte man mal einen schlechten Tag, aber Günther kam rein und die Sonne ging auf. Ihr wisst, was ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine, aber da war immer eine sehr freundliche Begrüßung mit dabei, da ging es ja schon mal los und dann auch, wie man on-air teilweise zusammengearbeitet hat, jetzt auch in den letzten Jahren, was vielleicht Konferenzen angeht, was vielleicht auch mal die ein oder andere Sondersituation angeht, wenn man zusammen ein Spiel kommentiert hat, das ist ja dann auch mal vorgekommen. Es ist tatsächlich immer diese Augenhöhe da gewesen und das, obwohl, ich sag's mal so, sie eigentlich da sein kann, gerade aus meiner Perspektive, weil ich als, ich nenn's mal Quereinsteiger, der mit dem Sport vor dieser Kommentatorengeschichte nicht so viel zu tun hatte, natürlich deutlich weniger wissen kann. Aber wie auch immer, das ist einfach so ein fantastischer menschlicher Zug, der einen da sofort vereinnahmt hat. Und das bleibt für immer hängen.
Christian, du bist die Kategorie, die Football quasi in der Nische berichtet hat. Dann irgendwann hast du ja wahrscheinlich naiverweise den Finger hingehalten. Und erstmal haben Jens und ich bei Sportradio 360, dann Andreas und ich für GFL TV und jetzt der Sohn den ganzen Arm genommen. Und spätestens da sind ja die Kontakte zu Günther entstanden. Ja, wie hast du es erlebt?
Ja, Nicola, wenn wir nicht ein gewisser N. Martin in einem Blowout in Frankfurt gegen Stuttgart in der zweiten Halbzeit gemeint hätte, die Kopfhörer aufzusetzen, dann wäre, also, ja. So hat das begonnen und ich will eigentlich das nochmal unterstreichen, was Franz gesagt hat, weil ich glaube, meine Perspektive ist nochmal eine andere, weil Franz zu dem Zeitpunkt als Vollprofi, als Kommentator da halt den Kontakt halt hatte, und für mich war der Schritt von der German Football League oder kommentieren im deutschen, europäischen Football hin zu diesem Konferenzprojekt in der NFL natürlich großer. Und wenn man gut, an Andreas kannte ich logischerweise den einen oder anderen auch, aber gerade zu Leuten wie Günther war das natürlich eine besondere Situation von Leuten, die man vorher nur gehört hatte. Und Ich werde mich an seine ausgefallenen Pullover erinnern, nicht nur zu Weihnachten. Es ist ein Stück weit genau das, was Franz gesagt hat. Die Sonne geht auf, was ich erstaunlich fand, auch gerade in Bezug auf mich persönlich, war, dass das sofort eine Ebene auf Augenhöhe war, dass das immer Interesse war, sich auszutauschen. Ich muss auch wirklich zugeben, dass ich das wirklich genossen habe, wenn ich spät in der Konferenz war und Dallas hat parallel gespielt und Günther hatte vielleicht das Spiel und es lief nicht so gut. Und du konntest dir schon die ersten 2-3 Wortspiele zurechtlegen, wenn du zu Günther übergibst, weil du genau wusstest, auch wenn er natürlich es immer geschafft hat, professionell und neutral zu kommentieren, wie die Augen verdreht worden sind mit jedem Drive, den die Cowboys nicht erfolgreich bestritten haben. Die Frotzeleien auf dem Flur, der persönliche Kontakt, die Augenhöhe, das ist das, was auf jeden Fall bleibt. Mal abgesehen davon von seinem Resümee als Kommentator und als Sportfachmann und da wisst ihr mit Sicherheit noch einen Tacken mehr zu, der hat ja einfach auch im deutschen Football ganz entscheidende Spuren hinterlassen, hat ja auch aktiv gespielt. Von daher ist es schon eine sehr, sehr ganzheitliche Karriere von Günther. Aber wie gesagt, der persönliche Kontakt, das ist das, was bei mir einfach hängen bleiben wird.
Was mich jetzt überrascht hat, auch im Nachklapp am Montag, Andreas, also natürlich die Bekanntheit von Günther Zapf hat sich auch aufgebaut in einer Zeit vor Social Media, einfach über diese Übertragung, trotz also die Reichweite, also wie bekannt der Name Günther Zapf tatsächlich ist, auch in Nicht-Football- oder Wrestling-affinen Kreisen, hat mich wirklich erstaunt. Und es gibt eine kleine Geschichte, ich habe sie hier auch schon mal im Podcast erzählt. Im Norden galt Günther Zapf so rund um die Jahrtausendwende, also 2001, 2002 wurde der Gurkengönig genannt, weil seine Munich Cowboys im Halbfinale 2001 ungeschlagen kommen sie rein, scheitern an Braunschweig und dann fragt irgendein Reporter, wer denn denkt, dass der den German Bowl gewinnen wird. Also als ob man, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann direkt 2006 nach dem Halbfinale gefragt hätte, na, wer wird Weltmeister? Und Günther lässt sich dann so zitieren, ist mir scheißegal, welche von den zwei Gurkentruppen aus dem Norden den German Bowl gewinnt. Und das Interessante an der Geschichte ist,
kommt es über 20 dazu, das war mal wieder das Finale Braunschweig gegen Hamburg. Und
das gab 97, das war ja das 98, 2001, 2002, 2003, 2005, genau. Nee, 98, 99, nicht 97, ja, 98, genau.
Genau, Günther hat noch gesagt, es interessiert auch eh keinen mehr, wer von den beiden gewinnt.
Genau, das Interessante an der Geschichte ist, jetzt kam die Todesnachricht am Montag und tatsächlich schreibt jemand zu dieser Gurkengeschichte, zu dieser Gurkentruppe-Geschichte was. Und das war, wie gesagt, vor Social Media. Und das hat mich auch so geschockt, wie er bekannt war, wie Sachen Leute geprägt haben. Ich war auch in einer Gaming-Community unterwegs. Am Montag hieß es dann, wie Günther Zapf ist oder so, wirklich unverdächtig Football oder Wrestling. Er hat es geschafft, vor Social Media wirklich populär zu sein. Und über die Jahre ist es auch geblieben. Faszinierend.
Ja, das stimmt natürlich. Und die Geschichte mit der Gurkentruppe ist auch nur mal wieder ein Hinweis darauf, wie wir alle aufpassen müssen, was wir irgendwann mal erzählen. Man hat keine Ahnung, wer sich 25 Jahre später noch dran erinnern kann. Das ist tatsächlich eine Gefahr. Und wer sich was merkt, das ist auch, das ist definitiv auch so. Ja, Günther hat, wie gesagt, in der Football-Community, das ist ja der Teil, über den wir hier vor allen Dingen reden, war er halt ein Pionier, und beim Wrestling muss man dann sagen, das war halt auch kommerziell erfolgreicher. Also Günther hat sicher in der Zeit seines Lebens vielleicht mit mehr Leidenschaft Football gemacht, aber sicher mehr Geld verdient mit Wrestling.
Ja, Heiko, du hast ja gesagt, du warst bei mehreren Super Bowls mit ihm unterwegs. Du kennst also nur was macht man dann abseits des Super Bowls mit einem Günther, wenn man nicht beim Hooters ist und wenn man nicht gerade beim Spiel ist? Also was war da der typische Günther neben dem Stadion?
Golfspiel. Ja, also bei mir war es immer so, also ich war da in erster Linie halt beruflich und hatte viel zu tun, Vorbericht, Nachbericht, und Günther war ja dann mal, wurde live zugeschaltet oder wie gesagt, hat das halt hauptsächlich verbunden mit dem Urlaub auch, wo dann auch halt Golf spielen war, aber trotzdem, wenn Günther Zapf da war bei irgendwelchen Media-Partys oder so auch immer, dann scherten sich die Leute, und wir sind da so beim Super Bowl immer so 15, 20 Deutsche, ja, so 5, ja, in etwa, selbst wenn da jemand neu war, und mittlerweile sind da einige neu, die sind ja fast in diesem Jahrtausend geboren, sage ich mal, der Name Günther Zapf, der sagte halt was. Und wir sind halt viel rumgekommen, kam auch mal drauf an, wo der Super Bowl war. In LA verbringst du halt viel Zeit mit dem Auto. Da waren wir bei Jürgen Schmieder draußen am Strand, noch in Hermosa, und du kannst mit Günther halt über so viel dich unterhalten. Ich fand es immer spannend, wenn er erzählt hatte, zum Beispiel, er hat ja da, wie er die als ganz junger Bursche 1972 die Olympischen Spiele verfolgt hat, da in seiner Heimatstadt. Er hat ja jetzt auch da im Olympischen Dorf gewohnt, in einem Duplex, also Doppelstock und eine von den wenigen Duplex-Wohnungen alles. Also dann hat er natürlich auch nach mir gefragt, ne, wie es meiner Frau geht. Also es ging nicht nur, dass ich da mit heruntergelassenem Kinn ihm lauschte, sondern der hat sich auch interessiert, wie es dir so geht. Und wie gesagt, er interessierte sich für viele Sportarten. Boston Sport gibt immer viel zu diskutieren oder drüber zu sprechen. Und da konnte man wunderbar sich mit ihm unterhalten. Und ich weiß noch, jetzt in Vegas, Sonntag war der Super Bowl, Montag waren wir Mittagessen, Dienstag auch nochmal, er ist, glaube ich, dann Mittwoch oder Donnerstag geflogen, und wir saßen da und ich bin auf dem Weg oder danach zum Flughafen gefahren, und wir haben uns so verabschiedet wie jedes Mal, haben gesagt, Günther, wir sehen uns nächstes Jahr beim Super Bowl. Und er sagte, wenn ich mich recht erinnere, ich meine, nächstes Jahr New Orleans sollte der letzte für ihn sein, weil es, ja, ist 66, 67 dann wäre gewesen, wollte, glaube ich, mit seiner Frau das verbinden, wollte es eigentlich, meine ich, dieses Jahr schon machen, aber irgendwas kam dazwischen, wo ich jetzt im Nachhinein sagte oder dachte, wusste er es da vielleicht schon, dass er Krebs hat. Und aber wie gesagt, er drängte sich halt nie in den Vordergrund. Andere hätten da, gut, jeder geht damit anders um, aber andere hätten da vielleicht gedacht, ja, übrigens, ich habe Krebs, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Nee, Günther sah gesund aus in Vegas und hat da kein Wort drüber verloren. Wir haben uns umarmt, wie jedes Mal, haben gesagt, ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Und es ist für mich unglaublich, dass nächstes Jahr ein Super Bowl sein wird und dass Günther halt nicht da sein wird.
Das ist ein bisschen der Punkt, Franz. Ich glaube auch, die Emotion bei vielen Menschen ist, weil sie Football verfolgen seit x Jahren, und seit x plus 1 Jahren ist Günther dabei. Das wird für uns alle die erste Saison Günther Zapf. Das wird anders.
Das wird extrem anders. Ich kenne es ja auch nicht anders tatsächlich.
Ich glaube, keiner kennt es anders.
Nein, keiner kennt es anders. Also es kennen vielleicht ein paar aus der Runde die Zeit, wo es halt gar nichts gab. Aber Andreas hat es ja auch schon gesagt, das ist seitdem Football bzw. NFL in hierzulande in irgendeiner Form auf Deutsch kommentiert wird, ist ja Günther am Start. Und das ist ganz, ganz seltsam, dieses Gefühl. Gerade weil man jetzt auch langsam in diese Phase kommt schon, wo man Richtung der nächsten Saison denkt. Und auch wenn das jetzt noch 2-3 Monate hin ist, aber allein so die Vorstellung, ähnlich wie es Heiko gerade mit dem Super Bowl ausgedrückt hat, aber auch jetzt die Vorstellung, im September wieder zur NFL zu gehen, dort die Spiele zu machen, es wird nicht so sein wie früher tatsächlich, ohne Günther, weil einfach ja diese eine Säule nicht mehr da ist. Und das wird sehr seltsam. Das wird wirklich ganz komisch. Ich kann es noch nicht wirklich einschätzen, wie sich das anfühlen wird, weil dazu ist es noch zu weit weg und das muss dann erstmal auf einen zukommen, aber es wird anders. Ich weiß es nicht. Also da ist wirklich ein großer Teil, der einfach fehlt. Ja, auch wenn natürlich Günther nicht in jeder Konferenz und so weiter dabei ist, aber man wird es spüren. Man wird spüren, dass ja diese Präsenz einfach, die ja durchaus da war, dass sie einfach eine Riesenlücke hinterlassen wird.
Und Christian, irgendwo wünscht man sich vielleicht doch, dass die Cowboys dann doch mal irgendwie besser dastehen als die letzten Jahre. Günther Zapf, das ist auch die Geschichte eines Cowboys-Fans, der durchgehend Cowboys-Fan war, obwohl sich seine Cowboys Jahr für Jahr überlegt haben, wie sie ihre Fans auf eine neue Art brechen können.
Ja, da bist du natürlich, du und Andreas, noch deutlich besser informiert als ich, aber man hat natürlich auch entsprechend viel gelesen, und die Cowboys gerade in dem vorletzten Jahr und mit Nadine unter anderem, als sie dann das Viertelfinale wirklich eine gute Chance hatten, Heimviertelfinale, GFL.
Ich war bei den Dallas Cowboys, also die
München Cowboys.
Aber die München Cowboys können wir ja nochmal gleich reden.
Ja, da leide ich dann, ja, also im Prinzip, es bleibt ja nicht aus, dass man dann mitunter die Playoff-Spiele verfolgt und dann an bestimmte Menschen denkt. Und gerade wenn ich mir das letzte Playoff-Spiel von Dallas nochmal in Erinnerung rufe, wo du dann an gewisse Personen denkst, wo du denkst, eigentlich wäre es dieses Jahr wieder das Jahr gewesen. Dallas seit ja gefühlt den letzten 20 Jahren permanent in der Debatte um einen tiefen Playoff-Run zu machen. Das ist aber in den letzten Jahren konstant gescheitert. Ja, die Prescott-Verlängerung hängt immer noch so ein bisschen wie eine dunkle Wolke über dem Team. Es ist das ist wie gesagt auch eine Sache der Sachen, die ich an ihm wirklich geschätzt habe, dass bei ihm halt auch vollkommen klar war, für wen da sein professionelles Herz schlägt, aber es war vollkommen egal, welches Spiel in welcher Konsequenz konnotiert hat und hat das einfach als Profi gemacht. Und wie gesagt, hin und wieder konnte man ihm da die Bälle zuschieben in der Konferenz, wenn es für Dallas nicht lief und er hatte das Spiel. Das habe ich durchaus genossen, weil er da mit dem Schalk im Nacken da auch entsprechend drauf eingehen konnte. Aber ja, das war dann nicht vergönnt, dass die Cowboys in den letzten Jahren nochmal einen tieferen Run hatten.
Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wenn man das jetzt über die Jahrzehnte betrachtet, Günther hat noch sehr bewusst die sehr erfolgreichen 70er Jahre mitbekommen von den Dallas Cowboys und dann die Dynastie Anfang der 90er Jahre. Da wären manche NFL-Fans neidisch, wenn sie so viele Titel hätten feiern können mit ihren Teams über die Jahrzehnte hinweg. Aber wenn wir jetzt von den Munich Cowboys reden, also die eine Sache, das muss man halt auch nochmal hervorheben, er war da Präsident. Er hat als Trainer da gearbeitet und er war Spieler. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, er war Spieler und seine beiden Positionen, die er gespielt hat, waren erst Cornerback und dann Offensive Line. Und ich glaube nicht, dass es diese Kombination auf diesem Planeten vorher schon mal gab.
Andersrum wäre noch unwahrscheinlicher wahrscheinlich. aber ja, genau, Cornerback, da hören wir auch gleich was zu. Aber ja, Fan der Dallas Cowboys und der Chicago Cubs, wenn ich mich recht erinnere. Jeder kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben, Andreas. Die Cowboys haben dementsprechend noch 70 Jahre.
Die Cowboys hatten ein sehr gutes Jahrhundert, die Dallas Cowboys wohlgemerkt.
Nun, ja. Wir, das waren also die Erinnerungen von unseren vier Mitstreitern hier. Wir wollten uns nicht nur beschränken hier auf die Diskussionsrunde, sondern haben es ein bisschen erweitert. Ich erkläre es gleich im nächsten Segment. Ich möchte hier an der Stelle vielleicht nur so eine kleine Triggerwarnung rausgeben. Wir wissen, wir sind ein Podcast. Menschen hören uns wahrscheinlich auch irgendwo in der Bahn, auf der Arbeit, wo auch immer. Das nächste Segment, wenn ihr nicht so ganz so gut mit Emotionen umgehen könnt, dann überspringt es vielleicht und hört es dann, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit dafür habt und vielleicht eine etwas ruhigere Umgebung seid, weil mancher Kollege da sehr ehrlich und sehr emotional geworden ist. Von daher, also ein bisschen kleine Warnung vorab. Und ja, wir haben diverse Menschen angeschrieben und es kam viel zurück. Und das hören wir uns im nächsten Segment nach einer kurzen Pause an. Sportradio 360, die Big Show 667 und es geht weiter zum Tod von Günther Zapf. Ja, am Montag, kurz nachdem wir die Todesnachricht bekommen hatten, haben Jens und ich überlegt, was können wir machen? Wie können wir Günther quasi würdigen? Und die Diskussionsrunde war der eine Teil, aber ich habe dann vorgeschlagen, lass doch einfach Menschen aus der Medienbubble, aktuelle ehemalige Mitstreiter, Menschen aus der Footballbubble anschreiben und die sollen uns einfach schicken, was ihre Gedanken sind zum Thema, was fällt dir als erstes zu Günther Zapf ein? Und wir haben das rausgeschickt und wir haben einige Antworten bekommen und in die hören wir jetzt in diesem Segment rein und den Anfang macht Piet Fink von motorvision.tv.
Liebes Team von Sportradio 360, lieber Jens, auch ich habe in dieser Woche erfahren, dass Günther Zapf von uns gegangen ist, hat mich sehr getroffen, bin immer noch ziemlich schockiert, war für mich eine große Inspiration, großes Vorbild als Kommentator, später dann auch als Mensch. Wir durften ja einmal vor vielen Jahren mal einige NASCAR-Rennen zusammen machen, bin wie gesagt sehr, sehr geschockt und ja, werde ich nie vergessen, Günther Zapf wird mir auf immer und ewig in Erinnerung bleiben. Schade, dass er so früh von uns gegangen ist. Mein herzliches Beileid und viel Kraft an alle Angehörigen.
Jan Lüdecke, Sportkommentator unter anderem bei Magenta Sport und RAN.
Puh, Günter Zapf, was soll ich sagen? Eine absolute Legende. Mir bleibt für immer im Kopf, dass er immer gut gelaunt war, immer nett zu jedem, immer gute Laune verbreitet hat. Das war wirklich was, wo sich jeder was abschauen konnte.
Adrian Franke, Kicker, RTL, Downset Talk.
Ja, also für mich, Günther, ist vor allem dieses Hilfsbereite und dieses Offene, dieses jeden mitnehmen, egal ob man neu in der Branche ist, ob man selber 20, 30 Jahre Erfahrung mitbringt, so wie er. Er war nie irgendwie abgehoben oder dass er da irgendwie einen Sonderstatus für sich beansprucht hätte. Ganz im Gegenteil. Also ich habe beide Seiten von ihm auch kennengelernt. Meine ersten TV-Einsätze eigentlich waren College Football bei Sport 1 mit Günter Zapf. Das war 2017. Und da war ich wirklich ja noch komplett Neuling, gerade so irgendwie ein paar Spiele mal bei The Zone gemacht gehabt. Und er hat mich halt komplett auch an die Hand genommen. Er hat mich total da mitgenommen, ist mir super leicht gemacht, die Nervosität komplett weggenommen. Und so habe ich ihn über die Jahre auch immer kennengelernt. Also wenn wir dann wirklich jahrelang auch bei The Zone immer wieder zusammen kommentiert haben, ich ein bisschen erfahrener wurde natürlich, aber er hat sich nie verändert. Also er hat immer jeden gleich mitgenommen, jeden gleich behandelt, war immer offen, war immer hilfsbereit. Und du wusstest einfach, wenn du mit Günther ein Spiel machst, wusstest du immer, okay, das wird ein schöner Abend und es wird ein Abend, wo er Stories mit reinbringen kann, ohne sich selber dabei in den Mittelpunkt zu rücken. Gleichzeitig wusstest du auch, er nimmt dich gut mit ins Spiel rein. Der wird dich niemals irgendwie da schlecht aussehen lassen. Und ja, also wirklich einfach jemand, der ein ganz, ganz toller Kollege war, der wahnsinnig nett war, der wahnsinnig offen und aufnehmend war, der immer locker war, ohne dabei natürlich, also natürlich auch immer professionell dabei, aber der jeden mitgenommen hat und der, ja, mit dem es ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, mit dem zusammenzuarbeiten. Das kann ich wirklich ganz, ganz deutlich zu Günther sagen.
Werner Meyer, Präsident der Munich Cowboys.
Ja, dann berichte ich mal aus meinen Anfangszeiten in der Bundesliga bei den Munich Cowboys. Es muss etwa das Jahr Ende 84 gewesen sein. Ich bin im zarten Alter von 18 Jahren dann gewechselt zu den Herren in die Bundesligamannschaft. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir in einem der ersten Hallentrainings Passdrills hatten. Günther war damals Defense Back und ich habe also Bälle gefangen. Und einer meiner ersten Pässe, den ich dann gefangen habe, wo ich ganz stolz mehr oder weniger mit dem Ball dann wieder am Boden war, mich schon gefreut habe, da kam dann ungefähr eine Sekunde danach Günther und schlug mir den Ball aus der Hand und hat sich also darüber amüsiert, dass ich doch jetzt den Ball verloren habe. Dies hat mich so geärgert und dieser Ärger hat mich eigentlich meine ganzen 11 Jahre dann in der Bundesliga verfolgt, dass mir das zum Glück nie wieder passiert ist, weil ich daraus gelernt habe, der Ball ist erst sicher gefangen, wenn er auch dann wirklich gesichert ist und nicht mehr rausgeschlagen werden kann. Und das war eine Lehre, die der Günther mir gegeben hat, die ich dann, wie gesagt, die nächsten 11 Jahre auch immer so befolgt habe und zum Glück sehr erfolgreich befolgt habe. Das ist eigentlich so was, was mir vom Günther als Spieler am besten hängen geblieben ist.
Oliver Fasnacht, Sportkommentator und Moderator, unter anderem bei Eurosport, DAZN und Amazon Prime.
Den Günther kenne ich schon sehr lange. Und das war schon zu Premiere-Zeiten. Und die letzten Erinnerungen sind sehr viele, sehr intensive, sehr schöne Gespräche, Live-Gespräche, weil er Gast in meiner Sendung war. Ich bin wirklich kein NFL-Fan. Und ich habe das so mitleben können. Ich habe seine ganze Begeisterung, sein Herzblut, als zum Beispiel diese NFL-Spiele in München waren. Das war für ihn, der war total aufgeregt und ich habe ihn morgens angerufen, kurz bevor er sich auf den Weg gemacht hat. Das war so beeindruckend, das war so mitreißend, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr bewegt und auch innerlich sehr gepackt, so dass ich das dann auch angeguckt habe. Einfach weil ich wissen wollte, ob ich das mit ihm so mitfühlen kann und einfach auch verstehen lernen wollte. Und ja, das umspannt mehr. Das ist nicht nur dieser berufliche Aspekt. Das war irgendwie ein ganz besonderes Miteinander. Also ein feiner Mensch, ein sehr begeisterungsfähiger und begeisternder. Also meine Gedanken sind natürlich ganz doll bei ihm und lieber Günther, danke für besondere Momente.
Axel Goldmann, Sofa Quarterback 93, Just Baseball.
Als Kind, das in den 80ern und 90ern sportlich sozialisiert wurde, war Günter Zapf natürlich die Stimme, die uns die große Welt des amerikanischen Sports nach Deutschland gebracht hat. Als damals das Privatfernsehen kam und es auf einmal Wrestling gab, war Günter Zapf da und er war die Stimme. Und als dann die World League uns Football nach Europa gebracht hat, hat Günter Zapf kommentiert. Frankfurt Galaxy gegen London Monarchs auf Tele 5. Wie hervorragend war das? Ja, es sind gute Erinnerungen, die man mit Günter Zapf verbindet. Er war immer da und er war immer die Stimme, die man sofort erkannte und man wusste, ja, jetzt kommt die Welt nach Hause. Ja, es ist... ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Schwierig. Ich werde ihn vermissen. Sehr.
Martin Pfanner, der Sohn, Football O'Clock.
Wenn ich an Günter Zapf denke, denke ich unweigerlich an den Herbst 2016. Damals war es unser erster gemeinsamer Einsatz bei The Zone. Ich durfte ein Spiel kommentieren, Günther es moderieren. Und ich bin nicht oft starstruck, aber es war dann doch der erste Einsatz, eben auch mit der Stimme, die mich zum American Football gebracht hat. Anfang der 2000er Jahre war Günther eigentlich ständiger Wegbegleiter. Und 1,5 Jahrzehnte später arbeiten wir dann auf einmal zusammen. Aber Günther hatte diese Gabe, einem das Gefühl zu geben, dass man die Sache gut macht und so leutselig und einen auch gleich akzeptiert. Und so hat er auch nach dem Spiel gemeint, das hast du richtig gut gemacht. Nachsatz für einen Österreicher. Und das hat er dann mit so einem schelmischen Funkeln in den Augen nachgesetzt. Und auch das war Günter Zapf. Toller Humor und immer noch einen Spruch auf den Lippen. Und ich werde ihn, seine Art und die vielen Stunden Unterhaltung, die er mir und uns beschert hat, extremst vermissen. Für mich war er, ist er und bleibt er für immer ein American Football Pionier.
Florian Bernberg, Sportkommentator und ehemaliger Spieler und Trainer der Munich Cowboys.
Es ist nicht oft, dass uns Kommentatoren die Worte fehlen, aber wenn einer von uns so früh und so plötzlich geht, dann mag man schon verstummen. Mit Günther war ich 30 Jahre lang irgendwie verbunden. Als erstes als Trainer bei den Cowboys, dann lange Jahre bei DSF und letztendlich jetzt bei The Zone. Und die Spiele mit ihm waren immer eine ganz besondere Freunde. Wir waren so Waldorf und Statler von der Muppet Show, die beiden Alten. Und es war einfach schön, mit jemandem sich die Bälle zuzuspielen, wo einfach so viel Vertrautheit und Vertrauen herrscht. Und ich habe, als ich die ganzen Nachrufe gelesen habe in der Presse, festgestellt, dass sein erstes Footballspiel auch mein erstes Footballspiel war. Er hat den Super Bowl kommentiert, 88, Denver gegen Washington bei Tele5. Und da saß ich im Studio als Experte, weil ein Freund von mir Goofy Förster kannte. Und das war mir gar nicht bewusst, dass wir eigentlich Kollegen waren, bevor wir uns kennengelernt haben. Und die Zeit, die wir hatten, war letztendlich einfach viel zu kurz. Auch wenn es ein halbes Leben, ja, Leben war. Ruhe in Frieden, Günther. Und vielen, vielen Dank für so vieles.
Jonas Friedrich, Sky und Amazon Prime.
Es gibt natürlich viele Gründe und ja Begebenheiten, die es wert sind, Günther in hoffentlich noch langer, langer Erinnerung zu behalten. Vor allen Dingen in allerbester Erinnerung, weil es ein grandioser, hilfsbereiter Kerl war. Kann mich erinnern, immer wenn ich irgendwas wissen wollte, wenn ich irgendwas auf der Pfanne hatte, er war sofort am Start und hat versucht, eine Verbindung herzustellen oder es direkt selbst erledigt. Günther war darüber hinaus im Übrigen einfach ein richtig guter Kommentator. Er war die Stimme der NFL. In den 90er Jahren war das für mich die Verknüpfung von American Football und Deutschland. Er hat's wie kein anderer verstanden, das ja mit dem Leben zu füllen. Und ich habe seinen Sound sehr, sehr gerne und gut im Ohr. Jerome the Bus Bettis und die Pittsburgh Steelers Ich habe das sofort mit seiner Stimme parat. Dazu natürlich diverse andere, ach, was heißt diverse, tausend andere hochklassige NFL-Spiele. Ich möchte Günther vor allen Dingen aber als Golfer in Erinnerung behalten. Ich hoffe, das gelingt mir dauerhaft. Wir hatten das Vergnügen, ein paar Mal zu spielen und Günther war ein grandioser Mitspieler. Grundsätzlich in einer viel zu bunten Hose, da hat er so einen kleinen Tick gehabt. John Daly-artig, seine Outfits, die waren mitunter grenzwertig. Ebenfalls ein Linkshänder, das hat uns immer verbunden. Darüber hinaus haben wir einfach auf dem Platz irgendwie gute Vibes miteinander gehabt. Und ich möchte vor allen Dingen auch in Erinnerung behalten, dass er ein mitunter auch grundlos, aber immer optimistischer Spieler war. Einer, der immer auf dem Platz eine gute Zeit hatte. Und das wird mir fehlen. Günter Zopf, Legende.
Lou Richter, Moderator, Speaker und Autor um die Jahrtausendwende, Moderator bei RAN und RAN Basketball.
Schönen guten Tag, Lou Richter hier. Der Tag ist nicht schön und auch nicht gut, weil Günter Zapf von uns gegangen ist, was mich sehr bestürzt hat. Aber ihr habt mich gefragt, was fällt dir als erstes zu Günter Zapf ein? Und da fällt mir sofort ein, das völlige Fehlen von Überheblichkeit. Ich habe Günter Ende der 90er Jahre kennengelernt, als wir mit RAN damals bei Sat.1 angefangen haben, uns mit Football zu beschäftigen. Da war er schon lange ein Pionier der Berichterstattung in dieser Sportart, war ein großer Name, kannte sich aus wie für mich kein anderer. Und da hätte er durchaus Grund gehabt, uns ja so ein bisschen spöttisch zu belächeln als Anfänger in dieser Sportart. Aber er war immer hilfsbereit, er war immer kooperativ, bei einer ausgesprochenen Fröhlichkeit und guter Laune. Ich werde Günter Zapf als großartigen Kollegen und als einen ganz feinen Kerl immer in Erinnerung behalten.
Jan Wegwerth, Sofa Quarterback, Triple Option, Downset Talk.
Ja, das Erste, was mir zu Günter einfällt, wird immer seine markante Stimme sein. Die hat mich in meiner frühen Footballzeit oft und viel begleitet und da sind einige Momente einfach hängen geblieben. Ist ja schon wirklich lange her, glaubt er war bei Premiere. Seine Zusammenfassung des Playoff-Spiels meiner Buffalo Bills gegen Jacksonville, Saison 96, nebenbei das letzte Spiel von Jim Kelly. Das ist mir immer noch so präsent, trotz des unguten Ausgangs, gerade wegen seinem Kommentar. Irgendwo im Keller habe ich das auch noch auf Video. Ja, und damals als jugendlicher Football-Fan hätte ich niemals gedacht, dass ich dann so 20 Jahre später mit ihm ab und an Podcasts aufnehmen würde bei den Sofa-Quarterbacks. Und da war Günther eben genauso, wie man sich erhofft. Wirklich kein Stück abgehoben wegen seiner langen Erfahrung, sondern diskussionsfreudig, interessiert an anderen Perspektiven, aber eben auch seine eigene nicht hinterm Berg halten. Und ich glaube, das ist ein Eindruck, den ganz viele Leute teilen, die mit ihm Kontakt hatten. Und natürlich immer leiden mit den Dallas Cowboys. Er war eben auch Fan, nicht nur Analyst. Das fand ich wirklich sehr angenehm, weil das viele mit der Zeit so ein bisschen verlieren, aber er eben nicht.
Gregor Biernat, Sky.
Ja, Günni, Legende. Ich kann irgendwie noch gar nicht wirklich fassen, was passiert ist. Wir haben uns, ich glaube auch vor 25 Jahren, bei DSF, im DSF kennengelernt, in einem im selben Redaktionsraum gesessen, aus völlig unterschiedlichen Sportarten kommt. Du unter anderem und in erster Linie Football, aber auch ein ganz Golfverrückter und ich nur Letzteres. Und wir hatten eigentlich auch noch eine gemeinsame Runde vor uns demnächst. Mein Lieber, die holen wir nach. War großartig, dich kennengelernt zu haben. Ein Sportler und ein unheimlich sympathischer, bodenständiger Typ. Super Journalist und Kommentator, der auch mir Football-Dödel das Spiel näher bringen konnte, was schon eine halbe Kunst ist. Wir werden dich alle unheimlich vermissen. Und du hinterlässt menschlich und in der deutschen Golf- und Football Sportwelt und im Journalismus eine Riesenlücke, die so auch kaum zu stopfen sein wird. Mein Lieber, mein Motto ist immer, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder.
Das war sie, unsere Hommage an Günter Zapf hier ein paar Tage nach seinem Tod. Danke, liebe Kollegen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, liebe Kollegen, dass ihr uns auch Einblick in eure Emotionen gegeben habt. Das war für den einen oder anderen, man hat es auch gehört, nicht unbedingt einfach. Vielen, vielen Dank. Kurze Pause hier bei Sportradio 360.
Ja, wir kommen zurück zum Sport. Die Big Show 667. Heiko und Franz sind da geblieben, denn man mag es kaum glauben, aber die NHL-Saison 2023-2024 ist zu einem Ende gekommen. Ich hatte null Aktien, natürlich, in diesen Stanley Cup Finals und dennoch, Heiko, es wäre mir so eine große Freude gewesen, wenn Leon Dreisaitl mit den Edmonton Oilers gewonnen hätte. Es ist auch diese ganze Momentum-Geschichte, es war ja fast Baseball-mäßig, wo man sagt, Momentum is as good as tomorrow's starting pitching. Ja, Heiko, du hast das ganze Jahr über verfolgt, du kennst Leon, Franz hat für Sky kommentiert, oder was für Sky, Franz, ich weiß gar nicht. Für wen warst du am Start? Du bist für so viele Menschen, für so viele Sender am Start, ich weiß es gar nicht mehr. Aber break it down, please, Heiko, woran hat's gelegen? Jungs, ich höre euch ergriffen zu, wenn ihr die ganze Saison, vor allen Dingen auch Spiel 5 bis 7 auseinandernehmt. Heiko, bitte.
Ich finde, wenn du sagst, woran hat es gelegen, das ist so, als wenn die Saison jetzt ein Reinfall war für Edmonton. Also klar ist, du gehst in ein Finale, da kann nur ein Team gewinnen. Und das heißt aber jetzt nicht, dass der Verlierer dann unbedingt der verdiente Verlierer ist oder dass der Sieger dann der absolut verdiente Meister ist. Also du hast ein Spiel 7 und dieses Spiel 7 wird mit dem minimal möglichsten Unterschied von einem Tor entschieden. Ein bisschen mehr Drama wäre noch gewesen, wenn es in die Overtime gegangen wäre, aber Florida gewinnt das Ding 2-1. Edmonton hätte genauso gut gewinnen können. Ich fand es ganz gut, was Paul Morris gesagt hat, der Trainer der Panthers. Wir mussten, Florida hatte ja 3-0 geführt nach den 3 Siegen zum Auftakt und dann die nächsten 3 verloren. Und er hat gesagt, wir mussten die Spiele 4-6 verlieren, um dieses Spiel gewinnen zu können. Denn wir mussten lernen, wie hart es ist, diesen Stanley Cup zu gewinnen. Und das ist ja schon seit Ewigkeiten, wir haben es ja auch öfter schon erwähnt, der Stanley Cup gilt als die am härtesten zu gewinnende Trophäe und wer diese Finals oder wer diese Playoffs gesehen hat, der weiß auch wieder warum. Wer danach Leon Dreisaitl gehört und vor allen Dingen gesehen hat, es gab ja bei Sky ein Video von der Kabine, wie er da auf Deutsch zunächst mit englischen oder den US- und kanadischen Kollegen gegenüber spricht und dann mit dem deutschen Kollegen auch. Ja, mehr musst du nicht zu wissen oder mehr brauchst du auch nicht wissen, wie es ihm geht, wie leer er sich nach diesen 8 Wochen alles geben, alles auf dem Eis lassen fühlt, weil er letztlich genauso wieder ohne Titel in die Sommerpause geht, wie in den Jahren zuvor auch. Ich weiß noch, Dirk Nowitzki hat mal gesagt, es ist eigentlich scheißegal, ob du in der ersten Runde rausfliegst in den Playoffs oder im Finale verlierst, du gehst ohne Sommer in den Titel und somit frustriert. Ja, und wer Leon Dreisaitls Gesichtsausdruck gesehen hat und seine schluchzenden Worte gehört hat, der weiß, wie sich sowas anfühlt.
Ich will ja auch sagen, weil es ist ja genau das, was bei Paul Maurice da auch rausgekommen ist in der Aussage, die Heiko da auch gerade erwähnt hat, dass man eben auch ein Stück weit verlieren muss, um gewinnen zu lernen, oder wenn man es mal so paraphrasieren will. Und du merkst halt auch, dass diese Liga größtenteils so eng beisammen ist. Und wenn du es irgendwie runterbrechen willst, ist es echt schwer zu sagen. Ich würde es so formulieren, dass Edmonton diese Serie nicht in Spiel 7 verloren hat, sondern eher in den ersten 3 Spielen. Weil du einfach, es ist so selten, dass du in den Playoffs 4-mal in Folge gegen dasselbe Team gewinnst. Dazu ist es einfach zu eng, dazu ist die Liga zu ausgeglichen. Und dafür war dann einfach der Start nicht gut genug. Und auch wenn sie dieses berühmte Momentum natürlich dann aufgebaut hatten, mit diesem schon eher unwahrscheinlichen Comeback, zumindest hätte ich persönlich nach Spiel 3 das nicht mehr für möglich gehalten, dann ist es halt doch wieder so, dass du halt 4 Spiele hintereinander zu gewinnen, das ist halt doch nochmal irgendwie eine andere Geschichte. Und da muss man dann nochmal auf die ersten 3, vor allen Dingen auf die ersten 2 Spiele schauen, wo man irgendwie nicht das Niveau hatte, was Florida hatte. Trotzdem ist es eine faszinierende Serie natürlich anhand, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Weil so ein 0-3 aufzuholen, das passiert halt nicht alle Tage. Es ist erst das dritte Mal überhaupt passiert in der Geschichte dieser Liga, dass in der Finalserie noch ein 0-3 aufgeholt wurde. Leider aus Sicht der Oilers und Dreisaitl ist es jetzt nicht zum zweiten Mal passiert, dass es komplett gedreht wurde. Aber wie gesagt, das war schon echt faszinierend, das zu beobachten, wie Edmonton sich da wieder reingesteigert hat, wie sie da zurückgekommen sind, wie dann aber auch Florida in der Lage war, vor allen Dingen in Spiel 7 auch wieder ihr Spiel aufs Eis zu bringen, wieder zu dem zurückzukehren, was sie so stark macht. Das Vorchecking, dieses physische Spiel, vor allen Dingen die starke Verteidigungsleistung. Also das war schon echt eine große Serie zum Abschluss dieser Saison. Und ich glaube, viel mehr, außer natürlich aus deutscher Sicht ein Triumph der Oilers, hätte man sich fast nicht wünschen können.
Ja, du kannst ja sagen, dass das Loch, das sich die Oilers halt in den ersten drei Spielen gegraben haben, war letztlich zu groß, obwohl wir ja schon öfter gesagt haben, auch das erste Spiel sie eigentlich gewinnen müssen. Aber dann kommt halt so viel hinzu. Also ich glaube, niemand von uns, und ich möchte gerne mal wissen, wer von auch den sogenannten Experten sowohl in Deutschland als auch in den USA und Kanada wusste, dass es die Detroit Red Wings und die Toronto Maple Leafs waren, die das schon mal hatten, dass sie 0-3 in der Serie hinten lagen und dann noch ein siebtes Spiel erzwungen haben, beziehungsweise wie Toronto tatsächlich 1942 noch Meister wurden. Also das kommt dann noch hinzu. Ne? Also als Edmonton Spiel 4 gewonnen hat, ja, okay, das ist so gut. Florida will das Ding zu Hause gewinnen. Ne? Wir haben dann halt mit angezogener Handbremse in Edmonton gespielt. Dann gewinnt Edmonton auch Spiel 5. Und dann auch Spiel 6 und dann wird natürlich hier die ganzen Statistiken herausgekramt und was wisst ihr überhaupt, was ihr jetzt leisten könnt? Das gab's ja erst zweimal und Toronto hat das erst ein Team geschafft. Das sind natürlich alles Sachen. Wenn sowas in der ersten Runde passiert, da hast du noch 7 andere Spiele. Aber jetzt ist es dieses Finale und dieses Historische. Also du hörst ja bei jeder Pressekonferenz, nach jedem Training hörst du dieses noch dazu. Also du bist ja sowieso schon alles fokussiert sich auf diese beiden Mannschaften. Dann kommt jetzt bei Edmund noch der Fakt hinzu. Oh ja, Mensch, ist Dreiseitel verletzt? Und wisst ihr überhaupt, wenn ja, was für eine Verletzung hat er? Und ja, wisst ihr überhaupt, was ihr Historisches leisten könnt? Wie gesagt, wir reden über ein kanadisches Team. Da gibt es ja sowieso derzeit keinen anderen Sport als Eishockey. Und Mensch, welchen Einfluss könnte das überhaupt haben, wenn ihr jetzt gewinnt oder andererseits, wenn nicht? Und die Diskussionen sind ja jetzt schon so. Leon Dreiseitel hat gestern seine erste Pressekonferenz gegeben. War schön, ihn mal ohne Playoff-Bart wieder zu sehen. Und natürlich geht es jetzt um seine Zukunft auch. Nicht nur um ihn, um seine Zukunft, sondern wenn man so will, um die Zukunft der Franchise. Denn seine Entscheidung hat sicherlich auch Einfluss auf die Entscheidung von Connor McDavid, der nächstes Jahr in sein letztes Jahr geht. Und das ist halt so ein bisschen das Blöde auch, finde ich. Die Saison ist jetzt offiziell seit Montag nach Dienstag früh hier deutscher Zeit zu Ende. Die neue Saison beginnt aber schon am 1. Juli. Und Leon Dreiseitel hat natürlich jetzt das gesagt, sag ich mal, das Nichtsagende gesagt, was man erwarten kann in so einer Situation. Ja, ich habe mir da bislang noch keinen Kopf drüber gemacht, was man natürlich auch verstehen kann, weil er halt noch mit dem Final beschäftigt war. Was aber, glaube ich, nicht ganz stimmt. Also der wird schon, sage ich mal, Gespräche geführt haben oder sein Camp und wird jetzt ein bisschen, sage ich mal, he's gonna buy some time. Ne? Also jeder wird verstehen, dass wenn er jetzt sagt, also ich gehe jetzt erstmal in Urlaub und muss mich erstmal ausruhen, muss vielleicht sogar operiert werden. Und werde mir dann Gedanken machen über die Zukunft. Aber ich glaube, seine Entscheidung ist, was die NHL angeht, die wichtigste dieser Sommerpause. Denn wenn er sagt, ich hau ab, dann könnte das eine Lawine auslösen in Edmonton. Dass Connor McDavid dann auch sagt, also ich bin genauso wie Leon, ich habe es hier dann auch nächstes Jahr 10 Jahre probiert. Das wird nichts, ich gehe woanders hin. Wenn er aber sagt, ich verlängere, dann glaube ich, hat das einen großen Einfluss auch auf McDavid. Die beiden sprechen sich ab, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann könnte das Championship-Window der Edmonton Oilers noch weitere 4, 5, 6 Jahre offen sein. Wenn nicht, könnte das eventuell auch jetzt die einzige Chance oder die letzte Chance gewesen sein dieses Teams. Und ganz wichtig auch, was man nicht vergessen darf, Florida ist jetzt ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Die waren ja im Vorjahr auch im Finale gegen Vegas. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch sagen würden, ja, wir haben aus der Finalniederlage gelernt, aber ich habe es in der NBA gehört, Maxi Kleber sagte von den Dallas Mavericks, also ne, die Boston Celtics, die mussten auch viele Halbfinalserien verlieren, die mussten die Finalserie 22 gegen Golden State verlieren, um jetzt auch Meister zu werden. Ja, man darf aber nicht den Fehler machen, und da glaube ich, ist die NHL ein sehr gutes Beispiel, dass man denkt, okay, wir sind jetzt so weit gekommen, wir werden hieraus lernen und nächstes Jahr haben wir wieder die Chance. Denver ist vor 2 Jahren Meister geworden. Die haben eine super Truppe nach wie vor. Die sind seitdem nicht wieder im Finale gewesen. Las Vegas, letztes Jahr im Finale gewesen. Super Truppe nach wie vor. Erste Runde gleich rausgeflogen gegen Dallas. Ich finde, der Weg gerade im Westen ist so brutal in diese Finalserie. Und nächstes Jahr kannst du im Viertelfinale schon wieder an Denver oder an Las Vegas scheitern. Ne? Also das macht es vielleicht noch schmerzhafter für diese Edmonton Oilers. Und Leon hat es ja gesagt, ja, jetzt musst du erstmal 82 Spiele wieder spielen in der Regular Season, um es dir überhaupt zu verdienen, um die Meisterschaft spielen zu können. Und dann, also du fängst jetzt wieder ganz unten im Tal an. Du warst, ich vergleiche das immer so schön mit Mount Everest. Du warst vielleicht 30 Meter entfernt von der Spitze. Du hast sie gesehen. Ne? Du siehst alle anderen da oben schon. Denver, Tampa Bay und wen auch immer. Und du hättest natürlich noch die Chance gehabt, jetzt auch als kanadisches Team erstmal nach 31 Jahren wieder da oben anzukommen. Und du gibst alles und du willst und du streckst die Fingernägel aus und du kommst verdammt nochmal oben einfach nicht an und rutscht jetzt komplett runter und hast 8848 Meter wieder vor dir. Einfach brutal. Ohne die Garantie wirklich zu haben, auch nur im nächsten Jahr in die Nähe der Spitze wiederzukommen.
Ich versuche jetzt gerade, Franz, ganz kurz mal, damit ich dieses Bild nicht verliere. Ich sitze jetzt hier vor meinem Laptop und versuche gerade meine Fingernägel auszustrecken. Die Finger schaffe ich, aber wie kann ich meine Fingernägel ausstrecken?
Und der größten Schmerzen jetzt, ja, also dein linker Fuß ist schon eingefroren, du hast Frostbeulen im gesamten Gesicht. Wahrscheinlich hast du dir beim Sturz neulich noch die linke Schulter ausgekugelt und trotzdem sagst du, du gibst nicht auf. Du kannst nicht mehr auf die Zähne beißen, weil du keine Zähne mehr hast. Vom Grinding sind die schon abgekaut oder wie auch immer. Spröde Lippen, blutig alles. Und du gibst alles, was du noch hast. Und trotzdem schaffst du es nicht.
Franz, bitte.
Ja, ist also eigentlich perfekte Analogie auch eben für den Weg, den so ein NHL-Team eben geben muss. Ja, und was Heiko ja auch gerade schon gesagt hat, eben diese Last, die man da so mitschleppt, weil ja irgendwann schleppst du ja nicht nur deine eigene Last als Team, das es unbedingt schaffen will, sondern in dem Fall eben auch noch die Last von einem ganzen Land. Das ist ja.
Da möchte ich widersprechen, Franz. Das klingt immer so schön hier in Deutschland. Ich glaube nicht, dass sie in Calgary bei den Flames, den Edmonton Oilers die Daumen gedrückt haben. Zach Hyman hat es auch so schön gesagt vor der Finalserie. I'm not sure if the people in Toronto are rooting for us. Also siehst du ja bei dir, wenn Bayern im Champions League Finale ist, weiß ich nicht, ob die 60er Fans in München sich die Fingernägel abkauen oder auch Dortmund Fans oder so. Also das klingt immer so schön und letztlich ist es ja auch wirklich so. Ich weiß nicht, wie viel kanadische Spieler Florida hat. Also ich weiß, Vancouver hatte, glaube ich, 2. Die hatten genauso viel kanadische Spieler, wie sie Letten in ihrem Team hatten. Ne? Also sprich, der Cup wird schon nach Kanada kommen und es kann sogar sein, dass durch Florida jetzt, dass sie mehr Spieler hatten als mehr kanadische Spieler als Edmonton. Das nur als kurzer Einschub. Aber generell, ich weiß, was du meinst, nur das ist immer zu verführerisch zu sagen, oh, ganz Kanada drückt dem und dem Team die Daumen. Ist, glaube ich, nicht wirklich so.
Also das glaube ich auch. Also Calgary haben wir oder ich zumindest auch in den Spielen, die ich gemacht habe, immer so ein bisschen ausgeklammert. Ja. Einfach aufgrund der großen Rivalität. Aber es gab tatsächlich auch Aussagen, das muss natürlich jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber auch eben Aussagen aus Toronto oder den anderen Standorten, die dann schon gesagt haben, ja gut, eigentlich können wir mit den Oilers nicht so viel anfangen, aber jetzt drücken wir ihnen schon die Daumen. Also ein bisschen schwingt das dann schon damit rein, weil eben diese lange Zeit, diese 31 Jahre für ein kanadisches Team und einen Stanley Cup Sieg, das spielt dann da schon so ein bisschen mit rein. Also ganz klar. Trotzdem, und Edmonton, wenn man da auf den Kader guckt, die sind tatsächlich, also überwiegend kanadisch. Das ist wirklich schon eine Menge. Die haben nicht so viele Nicht-Kanadier im Team. Also das war schon so ein kleines Kanadas Team, wenn man so will. Tatsächlich im Gegensatz genau zu Vancouver, die kaum Kanadier drin hatten. Da gab es nämlich da auch mal so eine schöne Gegenüberstellung in der Serie gegen die Canucks, als das mal jemand rausgesucht hat und rausgeschrieben hat, wie viele Kanadier eigentlich bei den Canucks spielen und wie viele bei Edmonton und dass man doch als Kanadier da unbedingt für die Oilers sein müsste. Also klar, das hätte schon aus, ich sag mal, mehrheitlich kanadischer Sicht natürlich ganz gut gepasst. Aber auf der anderen Seite hast du eben Florida und auch das ist tatsächlich so, dass die schon profitiert haben von der letzten Saison. Und das finde ich dann auch immer ganz interessant, wenn man da auch schon zu Beginn der Playoffs gehört hat, wie Paul Maurice gesagt hat, ey, letzte Saison, da waren wir so ein bisschen so eine Spaßtruppe, die sich da irgendwie so einen Rausch gespielt hat. die dann aber hinten raus ist da irgendwie die Luft ausgegangen, weil wir erinnern uns, letzte Saison Florida gerade so reingerutscht, keiner hat irgendeinen Pfennig auf die gegeben, dann hauen sie das Überteam raus der Regular Season mit Boston und dann hast du natürlich plötzlich so einen Schwung drin in deinem Spiel und du marschierst plötzlich bis ins Finale. Und in dieser Saison, das hat man ihnen auch angemerkt, finde ich, durch die gesamten Playoffs, war das alles, ich nenne es mal seriöser von der Herangehensweise, eben auch gewachsen an der letzten Saison und von der Kaderzusammenstellung her eben auch nochmal ein bisschen tiefer besetzt und all das kulminiert dann am Ende natürlich in diesen großen Erfolg. Aber genau was Heiko gesagt hat, sehe ich halt auch. Es ist so schwer, das zu wiederholen. Wir hatten zwar in den letzten Jahren mit Tampa so eine kleine Ausnahme, die so oft nacheinander das Finale erreicht hat, dass es eigentlich schon fast, also das war schon sehr seltsam. Das passiert normalerweise nicht. Also großen Respekt da auch an die Leistung der Lightning. Und Florida schafft es jetzt auch zweimal in Folge ins Finale, aber das hat für die nächste Saison wiederum wirklich überhaupt keine Aussagekraft, weil du musst es erstmal schaffen. Siehe Vegas in dieser Saison, die beinahe die Playoffs auch noch verpasst hätten. Also sind ja auch gerade so überhaupt nur reingekommen und dann eben in der ersten Runde ausgeschieden. Also das ist tatsächlich so schwer und ich bin auch sehr gespannt, wie dann in, wer weiß, wann es soweit ist, ein paar Wochen die Entscheidung von Leon Dreisaitl dann aussehen wird, weil die ist tatsächlich richtungsweisend für die Zukunft der Oilers und natürlich auch für seine eigene. Und natürlich kann man argumentieren, Edmonton hat jetzt alles zusammen gehabt, was es benötigt, um so einen Titel zu gewinnen. Warum das Gerüst zerstören? Aber da spielt natürlich ein bisschen noch mehr mit rein, weil du musst ja auch die Finanzen bedenken und schauen, kriegt man das dann alles unter einen Hut, wenn man zwei so immens gute Spieler hat, die natürlich auch extrem teuer sind, bekommt man dann drumherum ein schlagkräftiges Team wieder aufgebaut oder nicht. Also das wird wirklich vielleicht die Entscheidung dieser Offseason.
Ja, zumal du auch bedenken musst, du hast halt nicht so viel finanziellen Raum, weil du halt schlecht verhandelt hast in den vergangenen Jahren. Du hast einen Darnell Nurse, der ist dein bestbezahlter Verteidiger mit 9,5 Millionen, der ist komplett überbezahlt. Du hast einen Jack Campbell als Torwart, der ist die Nummer 3, der spielt gar nicht mehr bei dir, sondern der spielt im Farmteam, dem zahlst du pro Jahr 5 Millionen. Also das ist halt Geld, das dir jetzt bei Dreisaitl nicht zur Verfügung steht. Und klar ist, du kriegst einen Leon Dreisaitl nicht mehr für 8,5 im Schnitt Millionen, wie du ihn seit 2017 hast. Und du willst aber auch nicht den Fehler machen, den Toronto gemacht hat, denn die zahlen für 4 offensive Spieler mehr als 40 Millionen, das ist fast die Hälfte des Salary Caps. Und siehst du, was die davon haben? Die kommen nicht mal in die Nähe des Caps. Ein Vergleich übrigens noch in Sachen Calgary oder Edmonton. Ich bin ja großer Fan des ersten FC Köln und Bayer Leverkusen ist jetzt nun erstmals seit 1978, als Köln Meister wurde, kommt der deutsche Meister wieder aus dem Rheinland. Weißt du, wie groß die Freude bei mir als Kölner darüber ist?
Ja, unermesslich natürlich. Ich sehe schon, Heiko ist ja gerade in Deutschland. Er wird im Fanshop vorbeischauen von Bayer Leverkusen, wenn es denn überhaupt einen gibt außerhalb von Leverkusen. Herrlich. Ja, danke ihr beiden, danke Franz, danke Heiko, auch dass ihr uns jetzt wieder in den Sport zurückgebracht habt, nachdem wir den Gedanken natürlich immer noch bei Günther und dessen Familie sind. Wir machen eine Pause in der Big Show 667.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
In der Big Show 667 geht es weiter mit großer Vorfreude auf das kommende Wochenende, denn die Tour de France startet wieder und Tom Eberlein hat ihn uns vor ein paar Monaten empfohlen und er wird uns nicht mehr los. Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Servus Christoph.
Hallo, freut mich.
Ja, was ist die große Story? Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Was weiß man über Jonas Vingegaard und dessen Form vor allen Dingen?
Man weiß wenig. Also er würde sicherlich die Tour nicht beginnen, wenn er komplett außer Form wäre und wenn es ein Desaster wird. Aber wahrscheinlich weiß sein Team noch nicht mal selber, was er drauf hat. Also richtig drauf hat. Sie kennen natürlich Wattwerte, sie kennen seine Entzündungswerte, seine Gesundheitswerte. Aber das ist alles natürlich kein Ersatz für den Eindruck im Rennen.
Wie kann man da Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr mitnehmen? Da Tadej Pogacar, ich weiß nicht, ob er so lange wie Vingegaard jetzt außer Gefecht war. Aber bei Pogacar ist dann halt einfach irgendwann die Luft draußen gewesen. Also kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen, auch von Seiten des Teams von Vingegaard?
Schwer. Also ganz, ganz schwer. Man weiß sicherlich, was er rein physisch zu leisten imstande ist, aber ob da jetzt irgendwas zurückgeblieben ist, das wird man jetzt bei der Tour erfahren. Das wird man relativ schnell erfahren, weil diese erste Etappe am Samstag, und das ist halt Vingegaards großer Nachteil auch, die ist sofort hammerhart, ungefähr 3600 Höhenmeter. Da gibt's nichts mit Abtasten oder nach Ulrichs Methode erstmal ein, zwei Wochen die Tour reinfinden. Nee, das ist halt eine ganz brutale erste Etappe und ich gehe schwer davon aus, dass Pogacars Team diese Etappe sehr, sehr, sehr schnell machen wird, um einfach selber mal zu sehen, was Vingegaard kann und was von ihm zu erwarten ist.
Warum macht man das? Warum hat die Tour das gemacht, die erste Etappe jetzt mit mehr als 3000 Höhenmetern anzusetzen, weil man vermeiden möchte, dass irgendeine Nase für drei Tage in gelbem Trikot fährt? Warum passiert das?
Es ist, glaube ich, vor allem und erstmal auch der Geografie geschuldet. Florenz ist halt von Bergen umgeben. Nicht allzu hohen Bergen, aber man muss von da aus dann auch erstmal auch in Richtung Westen fahren, man fährt nach Osten. Also um nach Rimini zu kommen, muss man halt über Berge drüber. Das ist halt der Tour geschuldet. Und darüber hinaus ist es aber auch natürlich bewusst so kalkuliert. Man hatte früher immer Tour de France Auflagen, wo anderthalb Wochen lang wirklich wenig bis gar nichts passiert ist. Und diese ewig langen Flachetappen, die sind natürlich auch was für Radsport-Konnoisseure und das wollte man dem gemeinen Publikum nicht so zumuten. Das heißt, die Sprinter werden fluchen, es werden immer weniger rein flache Etappen. Man will einfach schon von Anfang an für Action sorgen. Das hat man oft schon gemacht in den vergangenen Jahren mit schweren Etappen, mit der Mühe der Bretagne vor ein paar Jahren mal. Und jetzt eben will man von Anfang an für richtig Spannung sorgen. Das ist vergleichbar mit dem, was es halt in das war 2020 in Nizza gab, ja. Dieser Corona-Tour. Da ging es auch mit sehr, sehr schweren Etappen los, sehr viel Spektakel. Und das ist, ja, man geht von 0 auf 100, ganz bewusst.
Und Nizza wird ja auch in diesem Jahr der Ankunftsort sein, den Olympischen Spielen in Paris geschuldet. Jetzt hast du das Team angesprochen, Team Visma Lisa Bike. Sepp Kuss ist damit in diesem Team, wenn du die beiden Teams nebeneinander stellst, das von Pogacar und das von Vingegaard. Wen siehst du da vorne?
Spätestens seit gestern, als Sepp Kuss absagen
musste. Nein, oh Gott, das habe ich übersehen.
Kein Problem. Er ist raus. Er hatte eine Covid-Infektion, sowas kann immer noch passieren. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt beim Radprofi lebensbedrohend, aber es legt einen dann doch nachhaltig lahm, wie Evenepoel auch im vergangenen Jahr beim Giro. Sepp Kuss ist raus. Er hatte allerdings auch nicht die Welterform. Das Team von Visma ist sehr prominent besetzt, aber sie haben natürlich auch ihre Probleme gehabt. Laporte keine allzu gute Saison gehabt, Van Aert auch schwer verletzt gewesen. In Sachen Team würde ich dann doch in der Tat UAE deutlich stärker einschätzen. Es gab ja schon lustige Leute, die bei den sozialen Medien spekuliert haben, ob es wie Jumbo im vergangenen Jahr bei der Vuelta diesmal Platz 1 bis 3 bei der Tour durch UAE geben könnte. Das wird es vielleicht nicht geben, aber mit Yates, mit Sivakov, mit Ayuso, das ist schon eine unglaublich starke Mannschaft, die Pogacar dabei hat. Und wenn wir uns daran erinnern, den Giro hat er wirklich mit einem Team gewonnen, was rudimentär unterstützt hat, wo Rafael Majka ein guter Fahrer, aber sicherlich nicht mehr ein absoluter Weltklasse-Bergfahrer. Also er hat da mit relativ wenig Unterstützung den Giro ganz klar gewonnen. Und jetzt hat er ein Team an der Seite, das schon brutal stark ist. Also da sehe ich den Vorteil bei ihm.
Dieses Team, da kann man auch davon ausgehen, dass der Egoismus keine Rolle spielt, oder? Spätestens seit Lance Armstrong weiß man, da gibt einen Kapitän und für den fahren alle. Man weiß es ja eigentlich, Bernie Ries und Jan Ullrich 96 war es ja ein bisschen anders, da hat sich ja Ullrich dann zurückgenommen noch ein Jahr, aber es ist keine Gefahr, dass da irgendjemand sagt, was weiß, Tadej, heute habe ich einen besseren Tag, ich fahre jetzt mal auf und davon.
So wird es sicherlich nicht sein. Wir hatten den Fall ja auch bei Sky 2012, als eigentlich Chris Froome damals schon stärker war als Bradley Wiggins, aber nicht gewinnen durfte. Nein, also sie werden jetzt nicht von vornherein ein offenes Rennen da veranstalten um die Nummer 1 im Team. Das ist schon einigermaßen eindeutig Pogacar und das auch völlig zu Recht. Wenn es sich denn jetzt aber herausstellen sollte, dass Pogacar dann doch beim Giro zu viele Körner gelassen hat, wird man sicherlich dann eventuell, das wird auch er selber machen, überlegen, ob man umschwenkt. Es gab ja den Fall bei der vergangenen Tour, als Pogacar in der dritten Woche nicht mehr folgen konnte bei Vingegaard, dass er selbst dann Yates Freifahrt erteilt hat, um aufs Podest zu fahren. Das kam dann über den Funk ganz gut rüber. Und ich glaube, er ist dann so uneitel, dass er auch erkennen würde, ja, ich lasse einen anderen aus dem Team fahren, damit das Team Erfolg hat. Aber das sehe ich erstmal nicht. Also ich gehe davon aus, dass Pogacar in wirklich, wirklich guter Form zur Tour kommt und dann doch für mich auch der Favorit Nummer 1 ist.
Ja, also wer den Giro gesehen hat, ich meine, es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, wie viel Spaß er gehabt hat, wie er die Konkurrenz beherrscht hat. Lass uns einen Blick Richtung Deutschland werfen, wenn UAE die ersten drei Podestplätze besetzen möchte. Das heißt dann, dass für Primoz Roglic keiner mehr übrig ist. Wie lang werden wir Spaß an Primoz Roglic haben, denkst du? Der ja, und Ralf Denk sagt das ja immer so schön, wir müssen einfach vermeiden, dass er stürzt. Aber er schafft es, in jeden Sturz verwickelt zu sein, aus irgendwelchen Gründen.
Das ist ein altes, großes Problem und da weiß man auch nicht genau, wo es dran liegt. Hat er einfach nur Riesenpech? Hat er immer noch ein bisschen Probleme, weil er ja ein sehr später Einsteiger in Radsport ist, dass ihm mal so ein paar Basics fehlen? Schwer zu sagen, aber es sind einige Etappen dabei, wo er wirklich aufpassen muss. Die Schotter-Etappe auf der 9. Etappe, die Ralf Denker schon öffentlich verteufelt hat, die könnte ihm gefährlich werden, aber auch klar, der erste Tag, der hektisch werden wird, mit vielen Abfahrten, da muss er wirklich aufpassen. Also die Form scheint er zu haben. Also was er beim Kriterium du Dauphiné gefahren ist, das war sehr beeindruckend. Ob das reicht, um gegen Vingegaard und Roglic und Pogacar in Bestform bestehen zu können, weiß man nicht, aber ein klarer Kandidat für Platz 3 ist er für mich, ja.
Jetzt bin ich gerade auf der Homepage der Tour de France und suche vergeblich nach dem Team Red Bull, Bora Hansgrohe, Red Bull. Ich dachte, das wäre mit dieser Tour jetzt offiziell oder ist es doch nicht so weit?
Ja, die Lizenz ist ja die gleiche. Also da ändert sich bei der Einschreibung für die Tour nicht und das Kürzel wird wahrscheinlich auch noch das alte sein. Die präsentieren heute Abend, Mittwochabend, präsentieren die in Salzburg ihr neues Konzept. Ich habe eben schon den Bus gesehen, also auch ein Team mehr, was in dunkelblau fährt.
Endlich.
Was ja auch Jumbo Visma macht, also ungefähr gefühlt 90% aller Radfahrer haben bei der Tour jetzt dunkelblau an. Das wird nicht ganz so angenehm. Ja, also die werden komplett neu gebrandet, wie man so schön sagt, sich heute präsentieren und dann auch komplett unter dem ganz eingängigen Namen Red Bull Bora Hansgrohe dann in blauen Trikots, sehen ganz schnieke aus, die Tour beginnen.
Mir gefielen die Bora Hansgrohe Trikots auch gut. Ich habe mir sogar mal eins gekauft, allerdings in Überschätzung meiner eigenen Körpergröße, vielmehr in Unterschätzung meiner eigenen Körpergröße, ein Medium gekauft, da passe ich nicht rein leider. Die Hose ist großartig, das Oberteil nicht so sehr. Ralf Denk, du hast ihn angesprochen. Welches Standing hat denn Ralf Denk aus deiner Sicht in diesem Radzirkus? Ist er ein absolutes Alpha-Tier dort, auch international? Im deutschen Rahmen ist eh klar, aber ist Ralf Denk einer, auf den man auch international hört?
Er scheut sich zumindest nicht, sich auch mit den großen Tieren wie einem Patrick Lefebvre von Soudal Quickstep öffentlich anzulegen. Also er mischt da schon mit. Also er ist natürlich, wird als sagen wir mal Quereinsteiger, manchmal noch ein bisschen skeptisch beäugt, aber er kennt da eigentlich auch keine Berührungsängste. Er hat sich da einen Namen gemacht, er scheut keine Konfrontation, er wird sicherlich absolut ernst genommen, ja.
So, ich habe den Überblick über die deutschen Fahrer ein kleines bisschen verloren. Lennart Kemner ist immer ein Thema, weiß nicht, ob er dabei ist. Du wirst es mir gleich sagen. Emanuel Buchmann ist verletzt, war aber sowieso nicht für die Tour vorgesehen. Worauf dürfen sich zunächst mal die deutschen Fans, was macht Hoffnung den deutschen Radsportfans?
Ja, erstmal zu Lennart. Er ist nach wie vor nach seinem schweren Trainingsunfall auf Teneriffa in der Reha-Phase. Er saß jetzt wieder ein bisschen auf dem Bike. Das ist natürlich schon der erste Vorteil von Red Bull-Einstieg bei Bora. Er kann dieses unfassbar reichhaltige Reha- und Performance Center, wie sie es nennen, vor Ort in Österreich nutzen. Dort ist auch der Kollege Buchmann weitestgehend in der Reha, also die arbeiten da an der Rückkehr. Für die Tour waren sie beide eigentlich nicht wirklich eingeplant. Das heißt, sie nach dem Jan-Ulrich Sieg von 1997 werden wir auch wenig überraschenderweise dieses Mal nicht weit vorne in der Gesamtwertung mitfahren. Aber es wird trotzdem aus deutscher Sicht eine sehr interessante Tour. Also Stand jetzt, Bora hat noch nicht nominiert, das sind die letzten J-Abend-Folgen am Mittwochabend. Da wird allerdings nur Nico Denz dabei sein. Wir haben 8 deutsche Profis dabei. Nils Pollitt wird probieren, mit Pogacar ums gelbe Trikot zu fahren. Ansonsten geht's für viele um Etappensiege. Simon Geschke bei seiner letzten Tour, der hat einen sehr starken Giro gefahren. Er hat Freiheiten, um Bergtrikot und um Etappensiege zu kämpfen. John Degenkolb ist nochmal dabei. Für ihn ist diese 9. Schotter-Etappe echt gut. Georg Zimmermann, ein sehr seriöser Allrounder vom Team Intermarché, hat auch seine Freiheiten. Und Pascal Ackermann darf mit 30 Jahren endlich sein Tourdebüt feiern, was er bei UAE und bei Bora nie durfte. Und genauso für Bauhaus, vergangenes Jahr 3-mal Top 3 in den Sprints. Also ein Etappensieg nach 2 Nullrunden, 22, 23, der ist nicht unrealistisch.
Was du nicht weißt, Christoph, aber jetzt sage ich es dir, ich bin Österreicher und letztes Jahr, ich hatte vor der Tour de France nie was von Felix Gall gehört. Ich habe nach der Tour de France herzlich wenig von Felix Gall gehört. Er ist trotzdem Österreich Sportler des Jahres geworden. Mit Recht, versteht sich. Aber hat man irgendein Gefühl, ob das im letzten Jahr eine Eintagsfliege war oder ob Gall wirklich jemand ist, der bei den Bergetappen auch in diesem Jahr vielleicht in einer Spitzengruppe, in einer möglichen mitfahren könnte?
Eine Eintagsfliege war es sicherlich nicht. Er muss jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geben. Das ist halt nicht bei allen so selbstverständlich, dass man mit Anfang 20 auf dem Niveau eines Pogacars ist. Das ist ein absolutes Jahrtausendtalent. Bei Felix Gall, es wird spannend, wie er jetzt fahren wird. Kann er die Tour vom vergangenen Jahr bestätigen, dann wäre das schon eine sehr gute Leistung. Man sollte jetzt noch keine absoluten Wunderdinge von ihm erwarten. Er wird behutsam aufgebaut und ich glaube, Österreich wird viel Freude an ihm haben. Ob es ein zukünftiger Tour de France-Sieger werden wird, das muss man sehen, aber er hat richtig gute Grundlagen und ein Top-5-Fahrer kann er sein, ist er vielleicht schon, das sieht sehr gut aus bei ihm, finde ich.
Für mich ist dieses Tour de France-Feld ungefähr gleich offen wie das Frauenfeld im Tennis im Moment. Es gibt 3 Leute, die einfach zu gut sind, mit Coco Gauff 3,5. Aber wenn die 3, Swiatek, Sabalenka und Rybakina, sich nicht selbst schlagen, dann kann sie kein anderer schlagen. Und bei der Tour de France scheint es mir mit Pogacar und Vingegaard, wenn beide gesund sind, eher schwierig zu sein. Gibt es denn, sage ich einfach mal so, Christoph, gibt es denn, ich habe noch 2 Fragen an dich. Die erste Frage ist, gibt es denn irgendeinen jungen Fahrer, auf den du richtig gespannt bist? Denn ich natürlich, wo ich nur so, ich habe großes Interesse, aber ich schaue nicht so genau hin wie du. Gibt es irgendeinen Jungen, wo du sagst, pass mal auf den lohnt es sich aufzupassen?
Also wir haben in Deutschland ein paar von diesen ganz jungen Leuten, die eigentlich auch mal Renner beispielsweise, der ist jetzt einen Schritt zurückgegangen, ist jetzt zu einem Zweitdivisionär zu Tudor gewechselt, hat aber gerade die deutsche Meisterschaft sehr, sehr eindrucksvoll gewonnen. Er ist auch erst 21, also da ist sicherlich noch alles drin, damit es mal eine richtig große Karriere wird. Und wir haben in Deutschland auch einen Tim Thorn Teutenberg, der für die derzeit fürs Nachwuchsprogramm von Diesel Track fährt, ein Florian Lipowitz, auch ein ehemaliger Biathlet, ganz spannender Kerl, der beim Giro leider früh aussteigen musste von Bora Hansgrohe. Also wir haben da einige spannende deutsche Fahrer bei der Tour. Die ganz Jungen, die kriegen dann oft noch nicht diese Chance, das will man ihnen noch nicht so zumuten. Wir haben da natürlich jetzt mit Spannung zu erwarten, dass das Tourdebüt von Remco Evenepoel, der gehört ja auch noch nicht zu den Alten, mit Anfang 20, ob der ganz da vorne reinfahren kann, muss man sehen. Aber ja, also die Leute werden jünger ganz oben. Also Pogacar war ja sehr, sehr jung, ist immer noch sehr, sehr jung. Vingegaard einigermaßen jung. Also dass jetzt man mit Mitte 30 noch die Tour gewinnen kann, das muss man erstmal zeigen. Also Nachwuchs ist da ein sehr spannendes Thema.
Primož, zeig's uns, Herr Roglic. So, abschließende Frage. Es ist ja gerade immens viel los mit diesem Fußballturnier. Olympische Spiele stehen an. Du bist mit dem Radsport betraut beim SID. Wirst du denn die Tour vor Ort begleiten oder wie wirst du die Tour sehen?
Ich bin vor Ort. Wir haben es aufgeteilt. Der Kollege ist jetzt schon in Salzburg am Start bei Bora und ich werde dann die zweite Tourhälfte vor Ort übernehmen und von da aus dann direkt zu Olympia weiterreisen. Also habe ich die sonnigen Etappen ganz im Süden. Das wird man freut sich sehr drauf. Tour ist auch immer noch auch als Journalist ein großes Erlebnis und da kommt dann immer noch der Fan in einem raus und das ist jedes Jahr aufs Neue immens schön.
Christoph Leuchtenberg, Ladies and Gents vom SID. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 667.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Die Big Show 667 geht zu Ende und sie geht zu Ende mit Tennis und mit Jörg Almroth. Servus Jörg.
Hallo, ganz grüß dich.
Jörg, du hast das Turnier in Halle-Westfalen, ich denke, seit dem ersten Tag an begleitet. Du hast dort ja auch seit mehreren Jahren eine Funktion inne. Jetzt hat es schon mehrere Ausgaben ohne Roger Federer gegeben, der das Turnier geprägt hat wie kein anderer. Ist auch jetzt mit dem Sieg von Jannik Sinner am Sonntag, hat sich Halle endgültig, wenn nicht schon davor, vom großen Maestro emanzipiert, wenn ich das so frech sagen darf.
Ja, ich glaube, im letzten Jahr ist Roger Federer ja nochmal vorbeigekommen, um sich ja praktisch noch in etwas größerer Umgebung und so weiter zu verabschieden. Und das war dann eben auch so ein Strich drunter im Moment, wie gesagt, nochmal gefeiert und so weiter. Und jetzt beginnt einfach eine neue Zeit. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon, ob das verfrüht ist, aber man kann schon sagen, dass Jannik Sinner zu einer Art, zumindest eben der Spieler jenseits der Deutschen, zum neuen Publikumsliebling aufgestiegen ist. Und ich meine, es war ja alles andere als selbstverständlich, dass er auch da durchkommt, weil er ja selbst, glaube ich, noch nicht dieses Selbstvertrauen auf Rasen entwickelt hat, wie vielleicht auf anderen Belegen. Aber wie gesagt, er hat es so eindrucksvoll demonstriert mit mehreren Dreisatzmatches und einem Finalsieg gegen Hubert Hurkacz, gegen den man auf Rasen ja nur wirklich nicht so besonders gerne spielt. Ja, also es war eine Top-Leistung und ich meine, ist eben auch einfach, muss ich dir nicht sagen, ein sympathischer, umgänglicher, für sich einnehmender Typ, der ja auch, wie gesagt, draußen mit den Fans positiv jederzeit kommuniziert. Also einfach top und es ist bemerkenswert, wie oft Jannik Sinner im Verlauf der Turnierwoche darauf hingewiesen hat, dass man ihm eben vor 5 Jahren eine Wildcard für die Qualifikation gegeben hat und das nicht vergessen hat. Und in einem Zeitalter, in dem viele Spieler das vergessen und irgendwie einfach dann weiter, weiß ich nicht, egoistisch irgendwelchen Dingen nachjagen oder ihrem Management blind folgen, muss ich sagen, fand ich irgendwie beeindruckend. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich denke doch, dass er die nächsten Jahre immer eine wesentliche Rolle spielt und ja, für sich auch für Wimbledon jetzt mal ein Fundament an Selbstvertrauen gelegt hat.
Was mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist, und ich war ja nur Zuschauer aus der Ferne, ich war dreimal, glaube ich, in Halle und das hat mir immer gut gefallen, aber es ist einfach nach Roland Garros und dann, wenn man in Stuttgart dann auch war für 1-2 Tage, es ist ein sehr, sehr breiter Weg aus München, aber es ist ein grandioses Turnier. Aber was mir aufgefallen ist, Jörg, gerade auch, weil du Sinner ansprichst, dieses Doppel mit Hurkacz, das er gespielt hat, die erste Runde, der Court 2, auch als Oscar Otte dort gespielt hat, ich fand der Court 2, schon in der Quali, war richtig, richtig voll. Haben die mehr Leute reingelassen oder haben sich einfach nur mehr Leute auf diesem Zweier-Court gefunden?
Es sind mehr Ground-Tickets verkauft worden einfach. Das ist also, man hat ja, und das fand ich jetzt auch richtig, man hat ja auf diese ja, Champions Trophy und so weiter, die Spiele der älteren Generation, also Spieler von EFN 1, der auf dem Center Court verzichtet. Und das hat natürlich dann eben auch am grundsätzlich schon mal mehr Aufmerksamkeit auf, also du meinst Court 2 im Sinne des zweiten großen Hauptcourts,
genau, nennt genau. Sich ist das Court 1 dann?
1 oder wurde ja, mal okay. Tennis Court genannt, wie auch immer. Also ja, es ist einfach faktisch auch nachweisbar gewesen, weil eben mehr Ground-Tickets verkauft wurden. Ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob man Court 1 auch separat verkauft hat, aber klar, es waren ja bei bestimmten Doppelpaarungen und so weiter, dadurch, dass man wirklich so eine Breite auch im Turnierfeld hat, im Hauptfeld der Einzel, es sind eben auch manche Spiele draußen gewesen. An dem Publikum hat zweimal auf Court 1 gespielt, ne? Also ja, klar. Also man muss sagen, dass draußen der Erlebnisfaktor wirklich so groß war wie selten zuvor. Und ja, ich denke, dass das Feld ja ohnehin mit, wie man jetzt hier baut, oder wie man gesagt hat, 6 aus den Top 11 mit Tsitsipas, das ist schon ungewöhnlich.
Dein Eindruck, Jörg, von den beiden besten deutschen Spielern, fangen wir mal mit Jan-Lennard Struff an, von dem ich jetzt immer noch sage, dass er in Paris eine große Chance hat liegen lassen mit dieser Niederlage gegen De Menor. Ja. Hätte dann gegen Medvedev gespielt, dann vielleicht gegen Zverev. Jetzt hat er knapp, aber eben doch gegen Sinner verloren. Hätte erste Runde schon rausfliegen können, dürfen wir nicht vergessen, gegen Navone. Ja. Aber welchen Eindruck? Ich meine, Struff ist ja keiner von den Jungen mehr. Ist auch schon über 30. Ist natürlich im Herzen immer noch ein Jungspund geblieben. Aber wie siehst du denn seine Chancen für Wimbledon? Wir wissen natürlich die Auslosung nicht. Die kommt erst am Freitag.
Nee, aber vielleicht muss man mal vorwegschicken, dass der Freitag auf dem Center Court, ja, aus meiner fast ja jetzt eben 30-jährigen Beobachtung einer der absolut besten Tage war, die es Hockey in Halle gegeben hat. Ne? Also mit den Spielen Struff, Sinner und Zverev, was war es jetzt noch? Komm jetzt gar nicht drauf, aber diese beiden Spiele, die waren derartig umkämpft und die Zuschauer waren so echt gut drauf, einfach. Das war fantastisch. Naja, welche Chancen? Also ich meine, die Tatsache oder dass Struff ja gegen Sinner eigentlich auf Augenhöhe gespielt hat und ihm wirklich in das wie immer wirklich ganz nur Nuancen gewesen sind. Also ich denke, im Umkehrschluss möchte ich nicht gegen Struff in einer der ersten Runden spielen und warum sollte er nicht in die zweite Woche kommen? Es ist wie immer ja mehr denn je natürlich auslosungsbedingt. Er dürfte ja jetzt, ich bin sicher, du bist wahrscheinlich besser drin. Wo steht er eigentlich?
Naja, ich glaube, außerhalb, ich schau mal ganz kurz. Er ist auf 41, also so viele werden nicht absagen. Also sicherlich einer von den Gegnern, gegen die man in Runde 1 nicht drankommen möchte in Wimbledon.
Das ist ja höllisch, ne? Ich meine, das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, es wäre Nadal, natürlich auf gar keinen Fall in der Kategorie, aber also ja. Wenn da jetzt ein Spiel, sowieso einer der Top 10, Top 20 Spieler, der sich auf Rasen nicht so wohl fühlt, gegen Struff kommt und der serviert einigermaßen, also auf dem Level, das er kann, also ja, da räumt er irgendeinen da weg, ne? Ich meine, wie gesagt, das ist für mich auf Rasen immer die Möglichkeit bei ihm top, obwohl er jetzt wie ja auch in vielen Jahren in Halle nicht performt hat und so weiter, aber trotzdem für mich jemand, der das Spiel ja hat. Vor allen Dingen sollte es auch natürlich die Wetterfrage, klar, gilt natürlich auch für jeden, dürfte bei trockenem und einigermaßen heißem Wetter würde Struff meiner Meinung nach entgegenkommen und ja, mal sehen. Also ja, auf jeden Fall einer, der mit Chancen nach Wimbledon geht, also das ganz sicher.
Ja, also Kaspar Ruud würde sich nicht freuen. Niemand würde sich freuen, aber ich glaube, Ruud kann dann schon wieder die Weiterreise organisieren, weil der andere Dinge zu tun gehabt hat, als sich auf Rasen vorzubereiten. Tsitsipas, glaube ich, gut, der ist jetzt gerade 11 in der Weltrangliste. auch ein Kandidat, Holger Rune. Niemand möchte gegen Struffi spielen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Am Freitag, ich muss jetzt auch nochmal nachschauen, Jörg, das war, als Zverev gegen Arthur Fies gespielt hat, was ja auch ein mitreißendes Spiel war. Ja, und apropos Alexander Zverev, ihm fehlt ja noch der Rasentitel. Es ist keine Schande, gegen Hubi Hurkacz zu verlieren, überhaupt nicht auf Rasen. Wie war er denn danach? Hat er das, weil ich bin da im Auto gesessen, habe mich natürlich dann auf Österreich gegen Polen konzentrieren müssen, wie du dir denken kannst. Hat das mit Fassung getragen oder ist da schon, es kommen jedes Jahr drei Chancen für ihn. Eine lässt er dann aus in Stuttgart zumeist, weil er in Paris eben immer lange spielt. Wenn er wirklich auf Rasen gewinnen möchte, dann muss es in Halle oder in Wimbledon sein. Welchen Eindruck hat er denn dann nach diesem Ausscheiden auf dich gemacht?
Ich denke, es ist immer noch bei ihm dieses Grundmisstrauen in diese Saisonphase, ne? Also das sich nicht wirklich hundertprozentig sich das zuzutrauen. Aber wie gesagt, das hat ja unter anderem auch ein gewisser Boris Becker ihm ja widersprochen, ne? und darauf hingewiesen, dass es natürlich auch andere Spieler mit einer gewissen Körpergröße gab, die in Wimbledon gewonnen haben oder gut performt haben. Und wie gesagt, Wimbledon von heute ist ein ganz anderes als das der 80er, 90er Jahre. Heute sind generell die Chancen viel größer, ne? Der Belag ist ja langsamer und so weiter. Also es spricht nichts bei einem solchen Aufschläger, spricht doch nichts dagegen, dass der erstmal einfach als Pflichtziel die zweite Woche haben muss. Und ja, von da an ist ja dann auch wieder viel abhängig von wem kommst du da im Achtelfinale, ist schon irgendjemand vorher aus deinem Bereich da rausgeflogen und so weiter. Aber ja, also ehrlich, klar, wir reden ja jetzt, oder viele sehen da jetzt Hurkacz ja auch schon als potenziellen Wimbledon-Champion.
Ja, aber gut, ich auch, ja, ja.
Ja, aber wie gesagt, dann guckt ihr das Spiel an, es wäre gegen Hurkacz, da ist ja kein Unterschied. Nee. Da sind eben zwei, drei Punkte im Tiebreak. Ja, die können aber im nächsten Spiel tatsächlich auch mal Zverev zufallen. Also wie gesagt, natürlich kein Favorit, aber natürlich im erweiterten Bereich. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also ehrlich, das ist ja, das wäre ja paradox, wenn man einen der stärksten Aufschläger und jemand, der jetzt gerade auch in der Statistik als Mann mit den meisten Winnern auf der ATP-Tour oder was bei Grand Slams?
Grand Slams war es, glaube ich,
ja. 584, aber mit weitem Abstand im Übrigen. Ja, warum soll denn der nicht in Wimbledon gewinnen? Ich meine, normalerweise Aufschlag, ne, und die 1-2-Kombination oder natürlich, klar, das Netz, also das Defizit, weil es eben natürlich nie so richtig, glaube ich, ein Trainings- oder sowas Schwerpunkt war, das ist klar, das Netzspiel, also Offensivspiel insgesamt, das ist natürlich ein Defizit. Aber jetzt guck dir, müssen wir auch nicht drüber reden, das siehst du in Halle genauso wie in Wimbledon, guck dir die Grundlinie oder den Bereich Grundlinie 2 Meter vor und zurück an, der ist abgefräst regelrecht von den Spielern, und am Netz vorne in dem Bereich oder T-Linie oder irgendwas, sieht der Rasen nach einer Woche oder im Wimbledon nach 2 Wochen noch aus, als wenn kein Mensch drauf gespielt hätte. Ne? Also das ist ja gar nicht mehr. Das, klar, du hast den riesen Vorteil, wenn du es natürlich kannst und wenn du dieses Selbstvertrauen in der Offensive hast, aber es ist ja gar nicht mehr zwingend. Ne? Es ist nicht mehr zwingend, um Wimbledon zu gewinnen.
Ja. Eine interessante Personalie noch, Jörg. Die Frauen sparen wir uns für die nächste Ausgabe der Big Show auf. Aber Novak Djokovic war gestern Abend in München, als es in Paris geheißen hat, ja, Arthroskopie oder kleiner Eingriff war es ja am Knie, habe ich mir gedacht, ui, das könnte aber eng werden mit Olympia. 3 Wochen später ist er plötzlich wieder da. Das irritiert mich, obwohl ich kein Mediziner bin. Aber dann war es ein Mini, vielleicht wurde eine Warze entfernt. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist er wieder da. Und nicht nur das. Dadurch, dass Alcaraz seinen Titel im Queens Club nicht verteidigt hat, ist Djokovic jetzt wieder Zweiter. Geht als Nummer 2 in der Weltrangliste, geht als Nummer 2 ins Turnier. Das heißt also, hat dann ein Halbfinale entweder gegen Alcaraz oder Zverev, wie auch immer die Würfel fallen. Und hat jetzt eben einen Kniestrumpf gehabt beim Training. Was denkst du, Jörg? Also ich könnte mir vorstellen, dass er spielt da nicht mit, damit 128 Spieler am Start sind, sondern wenn Djokovic an den Start gehen würde, dann auch, weil er glaubt, dass er das Turnier gewinnen kann, oder?
Naja, aber das ist ja das übliche, würde ich sagen, Verwirrspiel oder irgendwie bei Djokovic, bei dem du ja seit, ja, sagen wir mal so, zumindest auch mit diesen Jugendsünden des sich nicht wohlfühlens auf dem Court und dann danach niemand je genau wusste, was war denn da nun, ist da wirklich was, spielt er beim nächsten Turnier, dann ist er manchmal ja, manchmal nein. Du weißt es ja nicht. Also um ehrlich gesagt, ehrlich zu sein, ist es natürlich wieder so eine Art Wunderding.
Ja.
Eine Auferstehung, was weiß ich, was auch immer. Ja, also ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, dass er spielt, weil nicht, aber ich würde mal sagen, diese Bedingung, die du aufgestellt hast, also wenn er denn da antritt, dass er es auch gewinnen kann, also das wäre ja verrückt. Also dann kann irgendwie, glaube ich, diese Kommunikation rund um Paris und so weiter der Verletzung nicht gestimmt haben, nach meiner bescheidenen Ansicht. Ich meine, man weiß ja schon, welche Spuren jetzt Wimbledon gerade natürlich so in dem Bereich, der in diesem jetzt kritischen Bereich Knie und so weiter natürlich hinterlassen, ne? Also das boah, ich weiß nicht. Also ich, meine erste Reaktion gestern Abend war, boah, Djokovic in München, will er denn wirklich in Wimbledon spielen oder macht er sich da nur ein Scherzchen irgendwie, trainiert da ein bisschen mit und sagt dann, geht dann doch nicht. Ich, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Das ist ganz schwierige Frage. Also ich fliege am Samstag hin und dann da werden wir schon wissen, ob er im Tableau vermerkt ist oder nicht.
Naja, würdest du jetzt mal irgendeinem Spieler, der das Ding gewinnen will, der fährt dann hin und der will ja in der Woche da auch in den Rhythmus kommen, ne? Also, trainierst, machst einfach schon, kommst schon in einen gewissen Rhythmus, naja, und dann setzt du dich eben nachmittags in den Privatjet, klatscht dann in München da auf dem Spielfeld die Spieler ab, erfolglos, übernachtest ja, kannst ja nicht schon, kommst am nächsten Morgen dann irgendwie wieder in Wimbledon an und das sind ja nur noch 4 Tage jetzt. Ich weiß es nicht.
Das ist schwierig. Ja. Aber Jörg, deine langen Jahre, und wir wissen das natürlich hier, du hast ja im Fußballgenre begonnen und deine langen Jahre als Fußballjournalist haben dich sicherlich gelehrt, die Gruppenphase nicht überzubewerten. Wir nehmen am Mittwoch auf, der Jörg und ich, wir wissen also nicht, wie die Mittwochspartien ausgegangen sind. Aber Jörg, Hand aufs Herz, in diesem Augenblick, wer wird Fußball-Europameister nach den bisherigen Eindrücken, die du sammeln konntest?
Ja, da muss ich jetzt irgendwie Essig in den Wein gießen. Ich kann mir jenseits von Spanien im Moment keinen anderen Europameister vorstellen. Und ich muss darauf hinweisen, auch du hast ja schon darauf hingewiesen, altersbedingt, ich bin alt genug, um ziemlich genau, als ich halb so alt war, tatsächlich fällt mir jetzt gerade auf, als ich halb so alt war wie jetzt in etwa, war ich bei der Europameisterschaft in Schweden.
In Schweden, alles klar. 1992, und, ja.
Ja, direkt von dem French Open damals noch dahin geritten sozusagen. Ja, und deswegen habe ich ja auch ein ganz bestimmtes Endspiel gesehen. Und seitdem hat sich ja zumindest an der Unberechenbarkeit der Dänen positiv wie negativ nicht viel geändert. Also ich würde erstens das Achtelfinale jetzt nicht als Selbstläufer betrachten, wiewohl die Dänen bisher wie alle in dieser verkorksten Gruppe da natürlich enttäuscht haben und eigentlich wie heute einer der am meisten, glaube ich, gelikten Internetbeiträge gefordert hat, dass aus der Gruppe eigentlich gar keiner weiterkommen sollte. Ist Überraschungspotenzial drin, negativ für Deutschland. Und wenn man dann eben weiterkommen sollte, trotzdem ist ja wahrscheinlich Spanien der Gegner. Und ganz ehrlich, die spielen für mich auf einem anderen Level als bisher alle anderen. Und obwohl das ja auch die große Expertenschar nicht so vorhergesehen hat, wenn ich das richtig sehe, oder? Dass Spanien derartig performen würde und ja.
Ja, und vor allen Dingen, wie tief die sind. Da geht jemand raus und es kommt jemand neuer rein. Und es ist kein Qualitätsabfall.
Auch da kann ich nur auf einen Beitrag in den sozialen Medien verweisen, in dem gesagt worden ist, also das eigentliche Endspiel nach den bisherigen Eindrücken wäre Spanien A gegen Spanien B.
Okay, ja.
Also, ja. Also England dagegen angucke und Spanien B, also ich meine ganz ehrlich, das räumt ja auch ein bisschen mit der Mehr auf, dass die Premier League nun wirklich, also das absolute Nonplusultra und die Deutschen, die Pharma-Liga und was weiß ich nicht und überhaupt alle anderen, also das ist ja schon das größtmögliche Desaster. Und aber jetzt, ich will natürlich nicht, wenn wir schon jetzt miteinander reden, ich natürlich nicht meine allergrößte Hochachtung vor der österreichischen Mannschaft nicht vergessen, weil erstens, man kann Geheimfavorit und von allen irgendwie so, ne, auf dem Zettel sein, aber das dann eben auch so dahin zu legen, das ist schon stark. Und wie gesagt, für mich war sowieso auch schon der Torschütze zum 3:2 der beste Spieler in der letzten heißen Phase der Bundesliga bzw. Champions League. Wir reden von Marcel Sabitzer. Und bei Bayern München hat man dann irgendwann ja auch erkannt, dass Conny Leimer einer der besten Einkäufe ist und so weiter und so weiter. Und naja, war eben auch Spieler aus der Bundesliga, ne, jetzt die Bundesliga, die immer belächelt wird. Ja, ob das nun Baumgartner ist oder wie sie alle heißen, die da gestern gespielt haben. Sorry, absolute, da ziehe ich Not. Klasse.
Ja, also ich freue mich. Ich bin echt überrascht. Hätte nicht gedacht in der Gruppe, ich ziehe mal Not, aber natürlich vor allen Dingen auch vor Ralf Rangnick, der einen genauen Plan hat und der diesen Plan auch zu vermitteln weiß. Ja, schauen wir mal. Wir sind, also wir Österreicher sind sicherlich auf der einfacheren Seite des Tableaus und da sind wir dann fast wieder in Wimbledon, wo am Freitag um 12 Uhr Ortszeit, also um 13 Uhr unserer Zeit, die Auslosung für Wimbledon 2024 stattfinden wird. Jörg, ich danke dir, ich danke allen anderen, die dabei waren in der Big Show 667 und Günther, wir denken an dich.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball.
Da ist gar nichts toll.